sexy.
So richtig.
Heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.
Wer da nicht rollig wird. Und jetzt pass auf, und das muss ich den Lauschern hier in Folge 29 direkt mit auf den Weg geben. Seit wir dieses neue, mega geile Opening haben, zieht sich Florian Schmidt-Sommerfeld vor der Aufnahme eines jeden Podcasts die kurze Hose an.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Wieso hast du denn die Hose gewechselt?
Weißt du das nicht? Das ist doch auch im Radio ein alter Trick. Da haben die Nachrichtensprecher immer den Gürtel und den obersten Knopf offen, damit, weil man soll ja die Bauchatmung aktivieren. Weißt du, dass man auch
In erster Linie hilft da übrigens zu stehen, anstatt zu sitzen. Das ist schon mal vielleicht macht man das heute auch.
Ja, wobei, anders. Das ist Philosophiefrage.
Ja?
Ich weiß noch, ich habe es auch gelernt mit Stehen, genauso wie du es eben sagst. Das war bei M495 bei meinem ersten.
Du hast sprechen gelernt.
Aber da habe ich sprechen gelernt. Mhm. Aber wie? In dem Studio, wo du auch mal zu Gast warst, zu einem längeren Interview. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, ja, ich erinnere mich schwach. Studentenradio.
Und genau. Woher ich auch deine inzwischen Frau kenne.
War schönes und, Fest, ne?
Das war wunderschön. Am Freitag, ja.
Krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. So eine schöne Braut.
Und die
so ein schöner Bräutigam.
Bereutst die Lisa schon? Oder
nee, die läuft immer noch mit dem
Grinsen. Sie ist dir noch nicht auf die Schliche gekommen.
Nee. Ah, war echt schön. Also, war halt unter Corona-Bedingungen alles ein bisschen anders. War deutlich kleiner als ursprünglich geplant und am Ende eben vielleicht ein bisschen auch deshalb super, super schön, weil es sehr intim war, sehr, sehr klein und muckelig und kuschelig und war einfach super schön.
Weißt du, was die Leute dachten? Ich habe ja extra.
Was kommt denn jetzt?
Helena
wieder?
Hat mich ja verpflichtet, mir, um dir angemessen zu begegnen, mir einen neuen lässigen Anzug zuzulegen.
Ja.
Also der mir auch extrem gut gefällt.
Ja.
Aber so, ich musste.
Warum hast du den am Freitag nicht angehabt?
Den hatte ich ja.
Ach so.
Du bist ein Arsch. Da haben die Leute, weil ich natürlich dumm wie ich bin, dann für die Fotos zieht man ja das Sakko an, wenn man nicht völlig bescheuert ist. So, ich habe natürlich im Rausch von drei Hugos, ich trinke Hugo, gebe ich offen zu, habe ich das Sakko vergessen und dann dachten die Leute, ich wäre mit einer Jogginghose zu deiner Hochzeit.
Nein, du warst, genau, wir haben ja bewusst zu allen gesagt, kommt so. Wie ihr euch wohlfühlt, dann kamen einige in Tracht. Die Lisa hatte ein traumhaft schönes Kleid.
Das war wirklich ein schönes Kleid,
Donnerstag. Ich hatte einfach nur, so wie ich halt bin, wie ich rumlaufe, wie ich finde, schönen Anzug. Aber dazu, darüber haben sich einige echauffiert, ein weißes Shirt anstatt ein Hemd. Das liegt aber daran,
dass... Weil Helena wusste letzten Sonntag haben wir ja bei dir aufgenommen, da hat Helena von Lisa gezeigt bekommen, die durfte sogar das Kleid schon mal vorab sehen und hat gezeigt bekommen, was du anziehen wirst. Und dann hat Helena gesagt, dann kannst du eigentlich nicht, das geht nicht, dass du dann einen Anzug mit normalem Hemd anziehst, dann müssen wir dir jetzt einen Anzug besorgen, zu dem du ein T-Shirt tragen kannst. So.
Ja, aber es gibt halt Leute, die sagen, das wäre nicht angemessen. Hat sogar irgendein Trottel hat geschrieben, irgendjemand hat geschrieben, ein schönes Hemd und feine Schuhe sind wohl nicht so deins. Nee, ich bin halt bei der Hochzeit genauso, wie ich bin. Ich hoffe, dass die Lisa mich deshalb...
Ich fand das total gut.
Ja, aber ist ja immer Geschmackssache. Nein, pass auf, stopp, bevor das jetzt in die falsche Richtung geht. Ich sag das auch nochmal hier an dieser Stelle, weil auch ganz viele Leute sich als Lauscher zu erkennen gegeben haben. Vielen, vielen Dank für die unglaublich lieben Glückwünsche, die wir bekommen haben auf allen Plattformen. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, auch ein paar Fotos bei Instagram, Facebook und Twitter reinzustellen, weil lieber
freut die Leute ja.
Ja, und auch lieber so, als wenn dann doch irgendwie durch die Hintertür irgendwie was kommt. Ich glaube, das ist uns insgesamt ganz gut gelungen, das so zu kanalisieren. Und es war einfach ein total schöner Tag, den ich so nie vergessen werde. Wahnsinn. Also, und das, obwohl du dabei warst. Aber nein, das Gute ist, Helena war dabei. Das Beste an dir ist Helena und die war dabei und die kompensiert eine Menge.
Ich habe
der Carsten Ruppel von der DFL,
ja,
das ist ja.
Das ist wirklich eine toxische Verbindung, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wir haben jetzt schon, der konnte unter Corona-Bedingungen natürlich nicht, aber wir werden für dich noch einen Junggesellenabschied.
Ja, hey, hallo, ich bin verheiratet.
Das ist egal. Da wird's aber.
Weißt du, was? Da wird's Stefan. Ich habe nur nach 11 Stunden Party habe ich irgendwann mitbekommen, dass er sich überlegt hatte, was ich denn auf dem Junggesellenabschied anziehen könnte. Mhm. Und ich sollte irgendwie, er meinte, ich könnte so einen Rock aus an einer Schnur aneinanderhängenden Autogrammkarten nehmen, die mit Wachs, mit so,
ja,
mit
ja,
so
Wachs. Wir wollen dir, genau, das war seine
ganze. Und dann kann man die abreißen.
Ja, du kriegst Kaltwachsstreifen auf den ganzen Körper, darauf werden Autogrammkarten geklebt. Und die Leute, denen wir in der Stadt begegnen, dürfen dir die Dinger, weil die ja alle Lust haben, Autogramm von dir zu bringen, dürfen die Dinger dann abreißen.
Das ist eine super Idee, wird aber so nicht stattfinden. Ich würde aber vorschlagen an dieser Stelle, weil ich glaube, dass die Lauscher heiß auf den Sport sind und nicht auf unsere privaten Geschichten, dass wir uns dem Thema widmen, dass heute, kommt der eigentlich heute drauf, der Podcast?
Ja, absolut. Sollten wir
hinbekommen. Ne? Also am Montag zumindest alle beschäftigt. Das ist der Erfolg der Bayern im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Man muss übrigens, wenn man Saint-Germain sagt, sind so geile Leute.
Da muss man auch Paris sagen.
Paris. Das ist mir übrigens so scheißegal.
Ja, Moment. Und wenn man dann Paris sagt, dann muss man
Saint-Germain oder ich weiß
ja,
es
ja,
nicht.
Genau, ja,
nein,
ja,
ist das ja, aber es ist so lustig, über was sich Leute Gedanken machen. Egal.
Habt ihr mal gehört, liebe Leute, wie die, ich bin ja oft in Frankreich, wie die Franzosen Dinge aussprechen? Das ist wirklich Nudelsalat im Mund, ey.
Also pass auf, aber Gratulation an die Bayern, das muss man ganz deutlich sagen. Triple.
Ich finde das immer noch, ich muss sagen, wenn wir mal so, in den Herbst
ich leg mich schon mal hin.
Nein, ich muss, weil das letztes Mal auch ein bisschen, aber in weiser Voraussicht, einer hat sich übrigens richtig echauffiert und gesagt, hier, das ist sechs, dass ihr nichts zu den Bayern gesagt habt. Wir haben es doch schon erklärt, in weiser Voraussicht, uns war ja eigentlich klar, dass die vermutlich am Ende das Ding reißen und wir die Bayern dann schön in dieser Folge abfeiern können. Und für mich, ich muss wirklich sagen, wenn ich an den Herbst, du erinnerst dich auch noch, oder? Du weißt es doch noch, das Bayern 1-5 in Frankfurt, danach hast du das Topspiel gemacht. Du weißt doch noch, wie echauffiert zum Beispiel Lothar damals war. Und ich glaube, die ganze Bayern-Welt. Und danach sind die auf Platz 7 in der Bundesliga-Tabelle gefallen. Das kriege ich eigentlich immer noch nicht in meinen Kopf zusammen, wie diese Mannschaft in der Form dann, und jetzt auch, wie sie dieses Triple gewonnen hat. Mit einem 8-2 gegen Barcelona. Ich bin echt begeistert.
Weißt du, für was das für mich wieder ein Mega-Beleg ist? Du fällst jetzt gleich vom Stuhl. Hä? Es ist wieder ein Beleg für diese weichen Faktoren. Pass auf, ich werde dir das nachher erzählen.
Bezogen auf Hansi Flick oder aufs Mannschaftsgefüge?
Spielt ja alles zusammen. Ja. Das spielt ja alles zusammen. Und ich habe das in einem Facebook-Post neulich schon mal geschrieben, was mich unglaublich beschäftigt und wo ich wirklich gern mal richtig in die Tiefe gehen würde und ja, in dem Fall sogar investigativ journalistisch rangehen würde. Ich würde gerne rausfinden, woran es wirklich gehapert hat vorher mit Kovac und diesem Kader, weil der Kader ist der gleiche.
Es war übrigens bis auf zwei Leute, ich habe es mir nochmal angeguckt, gegen Frankfurt dieselbe Startaufstellung.
So und allein das musst du dir jetzt mal geben, so. Und dann kommen wir später ja sicherlich noch zu den weichen Faktoren. Jetzt kann man sagen, der Flick lässt auch anders spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich behaupte, andere Dinge sind wichtiger. Und das hast du auch gestern, wenn du nachher gut beobachtet hast und gut zugehört hast, glaube ich, immer wieder mal rausgehört. Wobei vielleicht eins mal vorneweg, dass da nicht großartig nachgetreten wird in Richtung Niko Kovac, finde ich übrigens gut.
Ja, das würde sich auch nicht gehören.
Weil das Quatsch ist. Aber ich würde so gerne mal von den direkt Beteiligten, das heißt von Kovac selbst, von Hansi Flick und dann vor allem von den Spielern. Und zwar von denen, die unter Kovac eine größere Rolle gespielt haben, jetzt eine kleinere spielen. Die unter Kovac, Thomas Müller, eine kleinere Rolle gespielt haben und jetzt wieder eine riesengroße gespielt haben. Das würde ich alles gerne mal wissen.
Wer hat denn, jetzt muss ich mal ganz dumm,
Kovac eine größere, naja, Coutinho, da wurde ja immer spekuliert, dass Kovac gezwungen würde, Coutinho spielen zu lassen. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ah, der hat zum Beispiel, das hätte ich jetzt gar nicht mehr, das hätte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wer damals, ist ja so lang her, jetzt im November wurde Kovac ja dann entlassen.
Ja, 19 Monate und was in diesen Monaten passiert ist, genau das wäre eine geile Doku, wenn irgendein unabhängiges Kamerateam mitgelaufen wäre und dicht dran gewesen wäre. Ja. Überraschenderweise hat das nicht stattgefunden. Aber es ist ja schon eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Also, aber jetzt lass uns vielleicht.
Ich finde das auch eine Wahnsinnsgeschichte. Weißt du, wenn man den Vergleich zu 2013 nochmal nimmt, der ja jetzt auf der Hand liegt, zwei Trippelsieger, ich finde wirklich, das war, Damals, muss man wissen, habe ich es noch deutlich mehr mit den Bayern gehalten. Das hat sich bei mir irgendwann.
Warst du da eigentlich schon volljährig?
Da war ich schon volljährig. Das bin ich in der Tat seit 2008, auch wenn du das nicht glauben kannst. Ich war Forever 16. Das wird mir immer.
Ich wollte heute seriös und ruhig bleiben.
Ja, das war klar, dass das stimmt. Hat er nochmal betont und ich habe ihm gefragt, ob er sich
wieso
das immer
vornimmt. Wieso ist da schon wieder keine Kohlensäure in dem Wasser?
Ja, weil man trinkt auch keine Kohlensäure, wenn man eine Aufzeichnung hier macht. Da kriegt man die Hiccups.
Dann muss man schön ein Bäuerchen
ja,
machen.
Okay. Das fändst du wieder toll, ne? Ja. Dann ins Mikrofon rein. Ja.
Ja, so wie letztes Mal ja erhebliches Störgeräusch.
Oh Gott. So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
So, weiter.
Ja gut, da muss ich mich noch einmal für entschuldigen.
Ja, nee, komm, dann können wir am Ende noch zu den Kommentaren und am Dreieck rechts oben kommen. So, du.
Ja, was wollte ich jetzt? Ja, 2013. Ich finde, ich weiß nicht, wie das die so Bayern-Fans empfunden haben. Ich hatte das Gefühl, das war der Lohn für unglaublich viel Schmerz, kann man jetzt kaum noch glauben, weil sie seitdem ja wirklich alles gewonnen haben, zumindest national. Aber das waren zwei Jahre, die ihnen wehgetan haben, als Dortmund die Meisterschaft geholt hat. Das waren zwei verlorene Champions League-Finals in den drei Jahren davor und so. Da waren die am Ende einer Reise und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die natürlich haben die sich gefreut ohne Ende, aber die haben diesen Titel eingesackt und konnten wirklich sagen, ey, das Ding gehört uns gefühlt eigentlich schon dreimal, weil dass es dem FC Chelsea im Jahr davor irgendwie zugeflogen ist, war eigentlich ein Skandal aus fußballerischer Sicht. So, aber das war mit vier Jahren Vorlauf eingeleitet von Van Gaal und dann waren sie am Ziel. Jetzt, ich kann das immer noch nicht erklären, wie diese Mannschaft dann noch mit so einer Corona-Saison, das ist übrigens, man sollte mal, ich muss da immer dran denken, was Jürgen Klopp gesagt hat, der hat zwar vor Corona schon die Meisterschaft klar gemacht, aber der hat so vehement drauf bestanden, wie schwer das ist, in so einer Corona-Saison danach überhaupt noch mal zu liefern und da zu sein und wie die das alles geschafft haben,
Da sind wir übrigens wieder beim Punkt. Wir sind wieder beim Punkt der weichen Faktoren. Ich glaube tatsächlich, dass auch dafür, also das ist ja Wahnsinn, wie sich das alles gefunden hat. Auch genau für diese Phase, genau für diese Form einer Saison, unter diesen Umständen, glaube ich, und ich kenne den jetzt nicht tiefgründig persönlich, ich habe ihn nur mal erlebt, ich glaube, auch dafür ist Hansi Flick so ziemlich das Beste, was dieser Mannschaft passieren konnte. Das sind so Eindrücke, die man gewinnen kann, die man sogar gewinnen kann, wenn man nicht mit ihm spricht, sondern wenn man nur einen Blick drauf hat, wie das alles funktioniert. Ich muss wirklich sagen, ich bin da tiefst beeindruckt. Man darf da nichts von der Mannschaft, von den Spielern wegnehmen, aber das sind eh alles Superstars und die werden eh immer hofiert bis zum geht nicht mehr. Und dann ist es dieser bodenständige Typ, wo jetzt, glaube ich, so ziemlich jeder merkt, ey, der hat da aber schon einen Riesenanteil dran. Das finde ich ganz, ganz, ganz großartig.
Ich finde, der steht ja auch irgendwie in einer relativ logischen Reihenfolge, wenn man, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen verschwommen, weil man jetzt eben weiß, dass die drei diesen Henkelpott geholt haben. Aber irgendwie, wenn ich mir alle Bayern-Trainer so seit
Hitzfeld,
ich Fußball
Heinkes,
gucke,
Flick.
Oder? Die stehen doch irgendwie schon.
Ich finde ihn aber tatsächlich, das ist aber jetzt, das ist ja immer, ich hätte jetzt fast gesagt, Geschmackssache, aber es geht in diese Richtung, ist immer ganz persönliches Empfinden. Der entspricht, ist jetzt mein ganz persönliches Ding, der entspricht total dem, wie ich mir jemanden in diesem großen Sportbusiness wünsche. Und noch mehr, als es ein Hitzfeld getan hat, als
also
es
so
ein Heinkes getan hat. Weil
entgegen
er noch,
dem überdrehten
ja,
Rat so ein
entgegen,
bisschen.
Aber eben auch nicht so am Ende dann doch etwas distanziert oder manchmal auch unsicher. Ich will da Hitzfeld und Heinkes bloß nichts nehmen. Zwei absolute Gentlemen. Aber Hansi Flick ist für mich so ein bisschen der nette Nachbar von,
ja,
das
ja,
ist
ja.
es. Und das waren Hitzfeld und Heinkes nicht. Heinkes ganz am Ende mit der Väter. Ja, Hitzfeld war auch als Experte, also nochmal, dem würde ich nie was als Trainer nehmen. Aber als Experte immer so jemand, dem ich zumindest schon schwierig zuhören konnte. Bin ich ganz ehrlich. Es war immer so.
Also als TV-Experte, so jetzt meinst
ja,
du?
Ja, ja und auch wenn er als Trainer was gesagt hat, war es oft so, dass ich immer den Eindruck hatte, naja, so richtig verraten will er mir eigentlich nichts. Als Trainer ist das in Ordnung, als TV-Experte, Und bei Jupp Heynckes war es lange Zeit so, dass ich bin ja ein bisschen älter als du, ich kenne ja auch noch die Zeiten, wo nicht immer alles super war, wo man sich schon fragen konnte, klar, Real Madrid ist ein besonderes Ding, aber nach dem Champions-League-Triumph sich von einem Trainer zu trennen, dann da ist ja auch irgendwie was. Dann die frag mal in Frankfurt nach Jupp Heynckes. Frag mal bei Eintracht Frankfurt nach Jupp Heynckes. Aber der wurde dann mit dem Triple und auch als sie ihn dann nochmal geholt haben, ne, da wurde er natürlich von Tag zu Tag sympathischer, entspannter. Das war sicherlich auch so die Gelassenheit des Alters.
Ja.
Überragender Typ. Und der Flick ist aber, wie alt ist Hansi Flick? 54, glaube ich.
Mitte 50 auf jeden Fall, ja.
Und der ist so, der geht mit den 20-jährigen Popstars easy um, der geht mit einem Neuer und einem Müller easy um und der geht mit einem 50-jährigen Journalisten easy um.
Ja, ja,
und immer so, dass du ihm glaubst, dass er ist und nicht irgendeine Kunstfigur. Und das finde ich einfach geil. Das ist mein ganz objektives Empfinden. Ist jetzt auch keine Liebeserklärung, bevor wieder irgendwelche Bayern-Hater kommen. Gestern war es mir nicht scheißegal, wer es gewinnt. Da geht mein Herz dann schon eher mit der deutschen Mannschaft. Aber selbst Paris hat es gestern geschafft,
auch gemerkt.
Bei mir Sympathiepunkte zu erwerben. Tatsächlich.
Wie? Wann?
Ich kenne ja Neymar vor allem noch von 2014. Da hätte ich den am liebsten. Ich bin ja nicht zum Finale geflogen damals, weil Neymar nicht vertreten war. Nein, das stimmt natürlich. Nein, ich sollte ja zum Finale, als die Deutschen dann im Finale waren, das sollte jetzt wieder ein schlechter Witz werden, den lasse ich. Nee, ich hätte Neymar also an die Gurke gehen.
Der war ja katastrophal.
Ja, vergiss, ich lasse auf. Nein, ich wollte Neymar wirklich, ich hätte ihn am liebsten, weiß ich nicht, irgendwo versenkt. Ich fand den so fürchterlich. Und gestern gab es die Ansätze wieder. Natürlich gab es die Ansätze. Dieses Gejaule und Gejängel und Geschrei bei jedem Tritt, den man abkriegt, nervt. Er stand aber schneller auf.
Für mich gab es übrigens, ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt über, ich hatte das Gefühl, hat mir auch einer unter meinen Facebook-Posts geschrieben, da war ich ganz überrascht, dass dieser Eindruck eben nicht nur bei mir so war. Der hat gemeint, für ihn hat Neymar in diesem Turnier deutlich an Credibility quasi gewonnen, viel weniger gefallen, viel mannschaftsdienlicher. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es stand auf jeden Fall schon 1-0 für die Bayern, also abzusehen war, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. So ist das in dem Champions League Finale immer, wenn du hinten liegst und nur noch 20 Minuten oder was zu spielen sind. Da kriegt er im Mittelfeld einen Tritt, ein klares V. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Es war auch relativ unspektakulärer Raum, aber Kamera ist close auf ihm, er steht und guckt fast schon so ein bisschen verloren oder so und der Bayern-Spieler motzt noch rum, dass das doch gar kein Foul eigentlich. Ganz verkehrte Rollen, wie man es eigentlich erwarten würde. Und ich muss auch sagen, ich habe mir hat er, als er Tränen in den Augen hatte und nach dem Spiel, mir hat er
richtig
leid getan.
Dass man das mal sagen würde, ne? Normalerweise würde man lachen und würde sagen, so, du Rotzlöffel, hast du verdient. Und er hat in diesem Turnier, du hast völlig recht, sehr viel für seine Reputation getan. Das muss man ganz deutlich sagen. Da war vieles anders, als man ihn erlebt hat. Und ich wage sogar zu behaupten, wenn er so weitermacht, wenn der Tuchel das da in Paris weitermachen darf und weiter in die Richtung steuert, dann wird er noch ganz, ganz große Jahre erleben, wenn er diesen Weg weitergeht. Fand das echt
ich
beeindruckend. Der war jetzt gestern nicht herausragend, aber Mbappé war auch nicht herausragend. Ja, der hat 3-4 Szenen gehabt, ja, wo du gesehen hast, ei, das ist aber schon was ganz Außergewöhnliches. Aber also Neymar ist der größte Gewinner, glaube ich, tatsächlich bei Paris Saint-Germain, weil er so ein bisschen mit Vorurteilen, also bei mir zumindest, bei dir ja offensichtlich auch.
Ja, ich glaube, das geht auch fast allen so. Ich glaube, es gibt auch immer noch viele, die es immer noch nicht, bei denen einfach der Schmerz
so, die Enttäuschung. Ja, auf meine Hochzeit würde ich den jetzt auch nicht einladen. Also der ist mir schon, das ist schon manchmal schwierig. Aber wie gesagt, man muss Leuten, das ist ganz wichtig, dann auch eine zweite, dritte Chance geben, finde ich.
Ich bin halt bei ihm so gespannt. Für mich war dieser Gegensatz so krass bei, ich weiß gar nicht, Neymar, der müsste jetzt 28 oder was, ja, sein. Ich weiß halt, der weiß ja auch, wie schnell die Uhren ticken, ne? Weil ich glaube, als der 2015 mit Messi zusammen den Titel in Barcelona gewonnen hat, ich bin mir relativ sicher, die dachten sich schon auch geil, jetzt haben wir es mal geholt, aber das wird auch nicht der letzte bleiben. So, ich könnte mir auch vorstellen, gestern, warum für den das so, die Helena hat mich dann gefragt, ist das für den Neymar eigentlich schlimmer als für die anderen?
Ja.
Warum weint der so?
Weil, pass auf, auch da glaube ich,
ich finde das so witzig manchmal, wenn dann so Fragen kommen, ne, von so, ja, so eine ganz...
Von einer wundervollen Frau in diesem Fall, von Helen.
Das auch, ja? Aber...
Und einer Frau, die viel aushalten
aber muss. So eine platte Frage, die einfach gut ist. Auf die Frage wäre ich nie gekommen, haben sich aber wahrscheinlich
für Moderatoren übrigens wichtig. Ja. Stell die Fragen, die der Zuschauer stellen würde. Ich glaube, dass es für ihn schlimmer ist, weil natürlich hat er damals gefeiert und sich gefreut über den Triumph mit Messi und Barcelona. Er stand aber... immer im Schatten von Messi, ganz klipp und klar.
Wahrscheinlich war er sogar eher hinter Suarez noch die Nummer 3, würde ich mal sagen, in der Rangliste.
Ist das was anderes? Jetzt hätte er das machen können, als im Moment auf jeden Fall noch, auch wenn das in der gerade Offensivqualität bei denen schwierig ist, aber als klare Nummer 1, er ist Nummer der Popstar.
Finde ich auch, ja.
So, und das wäre natürlich was ganz anderes gewesen. Und vielleicht ist ihm gestern klar geworden, keine Ahnung, wir können ja nicht übers Wasser laufen, es war eine der... Ich will nicht sagen die letzte Chance, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, es kann in Paris schon gut weitergehen, aber es war halt eine Riesenchance, mit dem einen Abend, mit dem einen großen Abend nochmal so ein I-Pünktchen oben drauf zu setzen. Und ich glaube, dass ihm da gestern klar geworden ist, dass er eine Riesenchance verpasst hat. Plus, erinnere dich an diese super Chance, die er hatte?
Ja.
Neuer
fast getunnelt hätte, meinst du die ganze Zeit?
Aber siehst du, wie der Neuer, das ist ja diese Technik vom Neuer, wie er dann das Bein, was er rausstellt, wie er
das querstellt.
Das ist wirklich.
Also, was der gestern gehalten
hat. Ja, vor allem, der Hammer ist ja, da erzählen wir jetzt hier auch nichts Neues, wissen ja die Leute, aber wenn du relativ wenig gefordert wirst, und zwar nicht nur in diesem einen Spiel, sondern insgesamt in Lissabon, machen wir uns nichts vor. Aber dann immer da zu sein, ich meine, am geilsten fand ich das Ding, wo Mbappé zwar im Abseits stand, aber selbst den holt er auch noch raus.
Da war eigentlich auch klar, dass die Bayern das Finale gewonnen haben, ne? Weil also, konnte ich nicht fassen.
Kannst du dich erinnern, was es immer hieß rund um die WM 2014? Es hieß immer, es ist gar nicht das, was er rausholt, sondern es ist das, was im Kopf des Stürmers passiert, wenn er auf Neuer zuläuft. Und exakt das, glaube ich, ist wieder da. Also Tuchel hat ja nach dem Spiel von Wettbewerbsverzerrung gesprochen.
Ja, das war ein geiles Wort.
Und das ist
das war geil.
Ich glaube, dass viele, dass die das nur so betrachten, vielleicht gar nicht so empfinden, weil es sind dann 3 Paraden im Spiel, 3 große Paraden. Aber das ist schon geil. Und da war unter anderem eben diese erste dicke Chance von Neymar. Das ist schon bitter für den Brasilianer. Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja alle noch nicht, wie das da überhaupt weitergeht in Paris, ne? Wie die weitermachen. Was wir aber wissen, ist, dass es in München, glaube ich, ziemlich geil weitergeht. Weil überleg mal, was die jetzt schon. Ach so, ganz kurz noch nicht, dass wir mit Flick fertig sind. Da nimmst du einen Wechsel in der Startformation.
Ja, das dachte ich mir.
Aber pass auf, das ist natürlich auch Glück.
Natürlich ist das Glück, aber ich habe auch nur fassungslos geschrieben mit aller Vorsicht. Da stand es ja, das war direkt, aber ich hatte direkt diesen Impuls. Es gibt, wie krass will dieser Typ eigentlich seine eigene Legende, weil der putzt, natürlich nicht er, aber ihr wisst, was ich meine, er putzt Barcelona 8-2. Er stellt eine Mannschaft wieder hin, die eigentlich, wo eigentlich schon abgemacht war. Ja, krass. Dieses Jahr werden die Bayern mal nicht
hast
Meister.
Hast du Vorläufe geguckt gestern? Weil mich würde jetzt mal was interessieren.
Ja, ich habe so ab, nicht alles, so ab 20 Uhr oder 19:30 okay. oder okay. so, aber ich habe relativ früh bei Sky
reingeschalten. Okay, dann würde mich interessieren, ob das angesprochen wurde, weil jetzt mache ich mal einen auf superschlau.
Hm?
Wir sind quasi erst zum...
So, da, lass mich noch eins sagen, also bevor ich das vergesse.
Ich vergesse das sonst.
Ja, Vorläufe, da hole ich dich wieder rein. Ich wollte noch mal sagen, ich fand den Unterschied, Neymar, damit wir das noch abschließen, Mbappé so krass, weil ein Mbappé, und das macht für mich irgendwie auch, ich fand das wahnsinnig sympathisch und ging mir echt an die Nieren, als Neymar da so geweint hat, aber der Mbappé hat das ja fast stoisch hingenommen und ich glaube, der hat halt das Wissen, ich würde jetzt die Wette, muss ich eigentlich mal gucken, was das meine, Neymar, Mbappé wird in seiner Karriere die Champions League noch gewinnen.
Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied.
Oder der geht irgendwann mal zu Real.
Ganz entscheidenden Unterschied. Er läuft da halt als Weltmeister rum. Er ist schon Weltmeister.
Ja.
Sollte man, das ist übrigens auch nochmal eine ganze.
Ist das so? Stimmt, der kann eigentlich gar keine gescheite Karriere mehr haben, weil der ist Weltmeister. Ja, hast du recht.
Übrigens, ne? Also, aber da können wir, wie gesagt, wir werden noch sehr viel, Mich würde
Vorläufe.
Was in den Vorläufen passiert ist, weil wir sind erst, ich glaube sogar, ich darf das hier gar nicht zugeben, ich glaube so richtig haben wir erst, ich glaube, 2 Minuten nach Anpfiff oder so waren wir erst richtig. Aber jetzt pass auf.
Da merkt man eben nochmal, wer den Sport.
Pass auf, nee, wir sind frisch verheiratet, wir hatten Dinge zu erledigen.
Schieb das nicht auf die Lisa.
Nein, so pass auf. aber der Punkt ist.
Du kamst mit Anpfiff.
Es kam relativ schnell, kam eine erste Situation: Coman gegen Kehrer. Und ich sage, das ist die Seite. Mhm. Da wird's Probleme für Paris geben. Rechts defensiv gegen, und jetzt kommt's. Wurde mal gefragt, ob das vielleicht der Grund war für den personellen Wechsel der Bayern links offensiv Coman anstelle von Perisic, weil den Brummkreisel, den der Kehrer phasenweise im Kopf hatte in diesem Spiel, den hätte in der Form der Perisic ihm nicht in die Birne gespielt. Der Perisic hat ein super Turnier gespielt in Lissabon, aber Coman hat eine andere Spielweise. Und
da war ich übrigens auch überrascht. Ich habe, glaube ich, von irgendwem gelesen, ausgerechnet die zwei schlechtesten Spieler auf dem Platz oder so machen zusammen oder produzieren das Tor, also Kimmich und Coman. Und
aber wer spricht denn jetzt im Zusammenhang dieses Champions League Finales von den beiden schlechtesten?
Ich weiß, also ich, vielleicht war das auch eine totale Außenseitermeinung. Ich fand den Coman, also natürlich war der wie soll ich das sagen? Teilweise, aber das bringt sein Spiel auch mit, fehlerbehaftet, vielleicht sogar manchmal ein bisschen umständlich, aber ich fand, der war der Aufhänger, also wenn es mal gebrannt hat, was in dem Spiel ja nicht so oft war, war das immer, wie du es gesagt hast, Coman gegen Kehrer.
Das war die Szene, guck mal, können wir ja, also das haben wir ja noch im Kopf, das war diese Szene, für mich war es kein Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause, aber es war eine knifflige
Arm
Geschichte.
Arm auflegen,
ja, sagen ja, wir mal. Übrigens in Bremen, hat es da mal, ne?
Also weißt du, ich bin für mich war es auch kein Elfmeter, weil er, also man kann den geben. Ich glaube jetzt nicht, dass der,
ja, aber wenn er gegeben. Es ist Champions League Finale.
Ja, genau. Ich finde auch die, was ich nicht verstanden habe.
Obwohl Regelpäpste werden mich jetzt wieder hängen wollen, wenn ich sage, aber es ist Champions League Finale.
Ja, ich finde, es geht immer um eine Linie. Ne?
Weil ja, aber für mich war es kein Elferpunkt. Lass mich das kurz zu Ende führen. Ja. So, aber das war auch wieder so eine Szene, wo Kehrer schon wieder im Lummerland unterwegs war.
Ist er gerade noch davon gekommen.
So, dann gab es noch mal 2, 3 Szenen. Und dann ist es schon irgendwie symptomatisch, dass dann eben der super Chip-Lupfer von diese Flanke von Kimmich auf Coman genau eben auf seinem Kopf landet und er das schön gegen die Bewegung des Torhüters ins lange Eck bringt. Später hat er ja noch eine ganz ähnliche Situation, wo er mit dem Fuß abschließt. Der Ball wäre aber gar nicht aufs Tor gekommen, wird aber dann von Thiago Silva 2 Meter vor der Linie geklärt. Aber es war eine sehr ähnliche Situation. Es waren schon immer wieder Situationen. Ich habe übrigens auch nicht gesagt, dass Coman der überragende Mann dieses Spiels war. Für mich war das übrigens Thiago.
Ja.
Weil der übrigens.
Mit Neuer natürlich.
Ja, gut. Neuer, was wir gerade erzählt haben. Aber Thiago, auch das ist ja eine spannende Entwicklung, ne? Eigentlich jemand, wo wir ja alle sagen, ey, dem Fußball, beim Fußballspielen zuzuschauen, was der technisch drauf hat, ist eine Augenweide. Und gestern ist er plötzlich das Kampfschwein und die Rennmaschine und auch so ein Spiritus Rector, der vorne weggeht. Das war schon ein geiler Auftritt.
Ich weiß auch nicht, wo das, ich weiß nicht, ob die, vielleicht ist das so bei Bayern und Sechser bis Achter, was er ja ist, mit Kimmich zusammen ist er eher der Achter. Ich weiß nicht, ob das zu tief in den in manchem Kopf ist so, der Bayern-Sechser, das muss so ein Effenberg sein. Und da ist natürlich dann eher so ein Goretzka der legitime Nachfolger. Aber ich habe das auch nie verstanden, was so die Aversion gegen Thiago. Also ich finde,
kann man. Wer hat denn eine Aversion gegen Thiago?
Also zum Beispiel, ich weiß, dass der in ganz vielen, also ich glaube zum Beispiel der Kicker schlägt immer so Richtung in die Kerbe so, ich glaube der Kicker und die Bild sind so die beiden, die immer sagen, so richtig passt das nicht so, die immer das durchscheinen lassen. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall auf Twitter ist das ein Riesenthema, war auch gestern wieder, gab es viel sarkastische Kommentare so von wegen, ich glaube Raphael Honigstein oder so hat geschrieben, ja, da sieht man mal wieder, Thiago in großen Spielen nicht da, niemand wird ihn vermissen. So.
War aber sarkastisch gemeint.
Ja, natürlich, von ihm völlig sarkastisch gemeint. Es gibt aber wirklich scheinbar viele, ich glaube vor allem ältere Sportjournalisten.
Hallo, die, hallo, hallo.
Ich meinte jetzt nicht dich.
Das ist eine Frechheit.
Nein, ich versuche das so zu ergründen, weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist
darum
so ein bisschen
generativ. Ich habe ja so eine junge Frau geheiratet, um jung zu bleiben. Weiter. Nein, gibt's da wirklich so viele?
Ja, du musst mal die Augen offen halten. Es gibt schon so eine relativ harte Fraktion, die sagt, so großartig ist das mit Thiago alles gar nicht.
Ich glaube, es liegt daran, dass ich vieles zumindest in den sozialen Netzwerken stumm geschaltet habe. Weil,
ist wahrscheinlich auch gesünder, aber das konnte ich nie so ganz ergründen. Und vielleicht habe ich ihn in meinem Kopf manchmal auch auf einem Thron. Aber wir haben ja schon mal drüber geredet, dass er vielleicht nach Liverpool geht, was ich ja jetzt immer noch
abzeichnet. Sieht ganz danach aus, ja.
Buschi, ich habe es ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly. Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist aber ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
Holy
noch mal getrunken
Drinks,
hab,
das sind, ja. Also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an. Das gibt ordentlich Energie.
Okay. Also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir so. Da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen.
Ja.
Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy, packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe, ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen.
Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er Box, Iced Tea die 14er Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 Euro. Dabei spart ihr satte 30 Euro zum regulären Angebotspreis. Neukunden erhalten mit dem Code LauschAngriff5. Alles zusammen. LauschAngriff5.
Weitere 5 Euro Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes. Ich finde, das ist... Sagen wir es so, ich konnte Pep zu jeder Zeit verstehen, warum der damals diesen berühmten Satz Thiago oder nix gesagt hat, weil ich finde wirklich, das ist vielleicht sogar das größte spielerische Glanzlicht, was die Bayern jemals hatten. Vor allem über so lange Zeit. Ich kann mir wirklich keinen, wenn ich an die Magath-Jahre der Bayern zurückdenke,
ja,
ey, wenn du
ja
damals
aber,
gesagt
ja,
hättest,
ja zu Zeiten des Kalten Krieges,
in 10 Jahren spielt aber hier ein Thiago, hätte ich gesagt, Alter.
Ja, also ich fand ihn gestern tatsächlich, ja, aber ich fand eben, dass er gestern, das ist ja ganz lustig, dass er gestern schon auch wirklich eine etwas ein etwas anderes Gesicht gezeigt. Was heißt gestern? Das tut er schon seit geraumer Zeit übrigens. Er muss ja nicht immer nur Hackespitze 1, 2, 3, was er brillant kann, aber er ist auch eben sehr guter Stratege. Ist er tatsächlich. Ja. Und ist, kann auch einer sein, der so gefühlt, ich kann ja nur von Körpersprache sprechen.
Er ist halt nicht der physischste Zweikämpfer, nein, aber er macht ganz viel mit Cleverness.
So, und er ist übrigens trotzdem gestern vorangegangen. Und dass er auch mal einen Fehlpass spielt und dass er eben, ja, du hast vorhin dieses Beispiel genannt, wobei ich echt finde, das verbietet sich. Aber er ist ja natürlich kein Effenberg, ein ganz anderer, ja, Fußballer. Alles zu seiner Zeit, sage ich an der Stelle immer. Aber ich fand ihn tatsächlich herausragend, wobei ich finde, so eine Einzelkritik, das überlassen wir dann den von dir angesprochenen Strategen von Bild und Kicker. Aber ich fand den schon beeindruckend und habe eben auch spontan gedacht, oh, der wird schon fehlen. Aber der Umbruch ist ja, also zumindest in großen Schritten schon vollzogen bei den Bayern, das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Eins wollte ich noch ansprechen, bevor wir da vielleicht näher drauf eingehen. Für mich tatsächlich die Szene des Spiels, fand nach dem Spiel statt. Und das sagt viel über eine Mannschaft aus. Wir haben da mal, glaube ich, drüber gesprochen, so nebenbei, was beim 7-1 im Halbfinale 2014 in Brasilien, wie die Deutschen sich verhalten haben. Alaba und Neymar gestern. Mhm. Das ist übrigens ganz spannend, dieser von ja scheinbar fast allen gehasste Neymar an der Schulter von David Alaba, und es war ja gefühlt eine Ewigkeit, die da standen, und
Flick
der Alaba
kam eben, sogar auch noch irgendwann dazu.
Also so, und da ist übrigens dieser Umgang mit dem Triumph, aber auch mit der großen Enttäuschung eines besonderen anderen, muss man ganz deutlich sagen. Das fand ich ganz großartig, genauso wie dieses Bild, was ich auf Twitter irgendwo gesehen habe, wo ganz spät, als schon alles quasi dunkel war, der Flick noch mit Gnabry, Kimmich und ich glaube Alaba noch irgendwo auf dem Rasen gesessen hat und die sich noch unterhalten haben. Und wir sind wieder bei den weichen Faktoren. Mhm. Diese Mannschaft, und dass ich das über Bayern München über Bayern München mal sagen würde, hätte ich im Leben nicht gedacht. Das ging los mit dem Abpfiff, das ging los mit dem Verhalten nach dem Abpfiff, das war die Siegerfeier. Das über diesen Verein, der es einem nicht immer leicht macht, so erfolgreich er auch ist, mal sagen würde, über eine Mannschaft hätte ich nicht gedacht, aber das war beeindruckend zu sehen. Und deshalb ist es schon wieder schade, dass es ohne Fans stattgefunden hat und auch die Feier ohne Fans ist. Denn diese Mannschaft hat sich das wirklich, sie hat es so sehr gewollt und hat dafür so viel getan. Und es scheint, man kann das von draußen immer nur vermuten, intern so gut zu sein, so extrem zu passen. Bei Bayern München, dass es das mal gibt in der Form, hätte ich nicht gedacht.
11 Freunde.
Ja gut, jetzt wollen wir auch mal nicht übertreiben. Ne? Was glaubst du, was auch wir wieder machen, wenn die ersten 3 Saisonspiele verlieren?
Ja, aber genau das finde ich eben, wenn wir noch den kleinen Blick in die Zukunft machen. Natürlich ist alles, keine Ahnung, lass einen Formtief oder Gott bewahre, 2 wichtige Leute eine Verletzung haben, was man nicht...
Der Erfolg ist nur gemietet.
Ja,
Hansi Flick.
Aber das stimmt. Man muss krass dafür arbeiten, aber trotzdem ich wurde ja gestern auf Twitter genötigt, nach einer schnöden Prognose, die den Twitterern zu wenig analytisch waren, noch eine Analyse nachzuschießen. Und dieses brutale Pressing, von dem ich davon ausgegangen bin, dass es Paris in die Knie zwingt, da sehe ich ehrlich gesagt in der Bundesliga ungefähr 2 Teams gegen gewappnet. Das ist
Also das Ding ist aber, Schmizo, muss man auch wieder differenzieren, dieses Pressing werden sie nicht immer spielen. Weil es ist übrigens was anderes, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, als ein kalter Freitagabend in Hoffenheim.
Jetzt kommst du mit dem alten Singsheim. Englischen Sprichwort. Kenny, do it on a cold night at Stoke.
Ja, das ist halt, nein, das, so... Ja, aber jetzt lassen, das, dazu macht mir das alles zu viel Spaß gerade, als dass ich jetzt darüber nachdenke, ob wir eine spannende Bundesliga-Saison 2021 erleben.
Ja, es macht auch einfach Spaß. Den Moment sollte man den Bayern, und übrigens, apropos keine Fans, also ich hoffe da, das war nicht die Rechnung, wie es immer so ist in den Tagen, muss man das ja hoffen kriegen, aber wir wohnen ja hier nicht weit von der Leopoldstraße.
War da richtig was los?
Ich habe es gehört. Ich habe eine kurze Schalte auch bei Sky Sport News gesehen. Da war richtig was los. Ich habe ganz kurz noch überlegt, ob ich mal mit dem Fahrrad hinfahre und es mir anschaue. Aber ich habe es gehört. Mhm. Es war mächtig. Es war ein Böller zu hören. Und das Krasse war, als ich dann ins Bett gegangen bin, das war so, keine Ahnung, 12:30 oder was. Also so eine halbe Stunde, nachdem die Nachberichterstattung bei Sky dann auch fertig war. Die ging, glaube ich, bis 0 Uhr. Wollte ich das Fenster aufmachen und lüften. Mhm. Das hat gerochen wie Neujahr 6 Uhr in der Früh. Da habe ich das Fenster lieber wieder zugelassen. Also da müssen so viele Leute gewesen sein und geballert haben. Und Sei ihnen vergönnt, finde ich auch. Es war immer geil auf der Leopold. Ich bin da immer nach großen Deutschlandspielen, nach großen Bayernspielen, weil ich einfach das
aber ich glaube, die
finde,
Leute haben
die Fans
sich, also
zu
mal,
sehen. Aber ich,
sie haben sich schon, es war ja nicht eine Feier wie sonst. Ich glaube, ja, es ist ja halt schwierig. Aber die Polizei hat, glaube ich, ein bisschen aufgepasst und die Leute sind schon gebremster. Also schlimmer war, was in Paris los war nach der Niederlage. Die haben wieder abgefackelt und gemacht und getan.
Ach nein, haben das
ja
halt mitbekommen. Gab es Randale in den Banlieues.
Schlimme Bilder, ja, ja. Also, aber das lassen wir an dieser Stelle. Das sind die Unbelehrbaren. Eins habe ich noch, war das das letzte Spiel, wenn auch ein kurzes von Jerome Boateng für die Bayern oder glaubst du, sie halten ihn?
Oh.
Also er hat Vertrag. Und er will, glaube ich, noch bleiben.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob die ja mit dem, die müssen sich natürlich mit dem Hernandez dann was einfallen. Doch, aber eigentlich, also ich würde immer, da der Bayern-Kader ja eher ein kleiner sogar ist, und jetzt mit dem enger getakten Spielplan, ich würde, wenn ich es als Trainer machen kann, immer mit vier richtig guten Innenverteidigern in die Saison gehen. Und im Besten ist natürlich gut, wenn einer wie Hernandez dann auch mal nach links außen ausweichen kann, weil sonst wird es irgendwann wirklich schwierig, Spielanteile zu verteilen. Aber ich weiß nicht, wie weit, die haben ja dieses Riesentalent da.
Mai?
Ja, genau, Lasse Mai. Aber eigentlich braucht er doch die vier, ne? Weil einer, wenn mal verletzt ist, dann hast du nur noch einen zum Wechseln.
Mein Eindruck war, es ist dem Jerome gestern durch den Kopf gegangen, weil wenn du das mal vergleichst, letztes Jahr haben wir ihn nach der Meisterschaft mal ganz alleine isoliert sitzen sehen und danach gab es ja auch die berühmten Worte von Uli Hoeneß als Freund.
Er würde ihm raten,
würde
ihm zu wechseln.
Raten, zu wechseln. Ja. Da war es auch, da war er ein Isolierter. Ich glaube, gestern war dieses Bild, wo er auch mal kurz für sich allein war. Ich habe rein interpretiert, dass er registriert, dass er immer verletzungsanfälliger wird und dass einem dann vielleicht auch schon durch den Kopf geht, wie geht das weiter für mich auf diesem Level? Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass sie versuchen werden, mit ihm weiterzumachen. Also er hat einen sehr gut dotierten Vertrag auch und hat gezeigt,
ja, sie, ja,
auch da wieder Hansi Flick, ne, wie der den wieder integriert hat und wie er den. Wobei wir ja gar nicht wissen, ob er wirklich isoliert war jemals. Ne? Das ist ja immer unser Blick drauf. Wir sind ja nicht in der Kabine. Aber er hat ja auch wieder richtig in Schwung gebracht. Also ich denke auch, dass sie mit Boateng weitermachen. Coutinho hat sich erledigt und ich glaube, Thiago hat sich auch erledigt.
Leider. Da bin ich halt gespannt, was sie machen, weil ich glaube, da müssen sie dann schon wen holen, so geil ich dieses
Gespann. Was ist denn mit Tolisso eigentlich? Der hieß es ja auch mal, der würde weg wollen eventuell.
Das ist, also da bin ich aber ziemlich sicher, dass sich das erledigt hat, wenn Thiago wirklich geht, weil für die Acht ist ja noch intensiver als Innenverteidiger. Die können schon mehr Spiele auf Dauer machen. Aber die Bayern werden wieder mit 50 Spielen kalkulieren müssen in einem noch engeren Zeitrahmen. Und dann ist Tolisso für mich der logische Achter neben Goretzka. Da muss er sich schon hinten anstellen. Das finde ich relativ klar. Mit Martinez scheint es ja auch nicht weiterzugehen. Also die müssen
Der wird ja wohl nach Spanien gehen.
So, für die Sechs. Kimmich kann ja nicht 50 Spiele a 90 Minuten machen. Da musst du schon noch einen holen. Ich sehe jetzt zumindest, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber ich sehe da keinen. Thiago kann das vor allem gegen defensivere Mannschaften ja, aber der ist, glaube ich, auch eher Achter, Zehner, oder? Ja, also ich glaube,
vor allem ist er noch nicht.
Nee, also es geht, ja, also es geht sich. Ich glaube, der hat krasse Anlagen. Ja. Es geht sicher für ein paar, für sagen wir mal 10 plus Einsätze in der Bundesliga pro Saison. Aber ich glaube schon, dass er auf der Sechs noch mal gucken müssen. Mhm. Vielleicht sogar eher einen ganz erfahrenen, der auch eher wenig Spielanteile braucht, der aber komplett keine Ahnung, so, ich werfe jetzt nur mal, also so wie sie Xabi Alonso für die letzten Jahre seiner Karriere geholt haben. Eigentlich, wenn Thiago geht, bräuchten sie so jemanden noch. Weil auf der Sechs für, also außer Kimmich sehe ich sonst gar niemanden.
Sie werden sich was einfallen lassen. Ich glaube, sie werden mit einem recht passablen Kader in die neue Saison. Jetzt gibt es erstmal 2 Wochen frei, also ich denke auch in deinem Namen gratulieren wir natürlich auch den Bayern an dieser Stelle. Wie gesagt, wir sind hier kein Fan-Podcast oder so und wir finden da auch mal kritische Worte.
Aber das muss man mal würdigen.
Ja, ey, alle Champions League Spiele gewonnen, alle.
Ja, das ist auch krass, ne?
Das ist
wirklich Irrsinn. Krass.
Alle. Ja. Jetzt kannst du sagen, gut, die Dattel leider manchmal in der Vorrunde, aber
Aber auch das.
Ja, ja. Ja, gerade bei der Dattelei lässt du mal was liegen. Nein, das war, also für mich war spätestens ab dem Hinspiel gegen Chelsea lag der Verdacht nahe, dass die Bayern
dass das ernst werden könnte.
Dass es ernst wird. Und dann gestern die Bilder, man soll sich da nicht von einlullen lassen. Der kritische Journalist wird da auch wieder irgendwas Böses finden. Aber gestern, das hat dann schon gezeigt, das ist eine Mannschaft mit einem, ich mag den so sehr. Mit einem echt super Trainer, ja. Hansi Flick, muss ich euch sagen.
Eine Frage, die hätte ich noch an dich zum anderen. Den wollen wir ja auch nicht über den Tisch kehren. Der andere deutsche Halbfinalteilnehmer, Leipzig. War das ein einmaliger Ausritt oder sehen wir die in den nächsten Jahren mal wieder auf dieser Riesenbühne?
Also erstmal war das eine großartige Leistung, ins Halbfinale zu kommen. Da waren sie chancenlos gegen PSG. Das wertet die Leistung der Bayern auch nochmal auf, weil Leipzig war,
ja,
also da ging ja nichts.
Auch seltsam eingestellt, finde ich. Also
ja, aber da mit sowas,
ich denke, das Nagelsmann,
das traust du dich,
Gedanken,
weil du eine absolute Fachkraft bist. Ich hab immer für mich als Kommentator abgelehnt, den Trainern zu erklären, was sie hätten besser machen müssen. Zumal das ja nach so einem Spiel ist es ja meist leichter als vorher, weil nach dem Spiel weiß man ja, was schief gelaufen.
Ja, hast du völlig recht. Nur ich hätte es für den größten Fehler gehalten von den Bayern, wenn die jetzt gesagt hätten, wir versuchen es gegen PSG mal. Natürlich etwas
dezent, defensiver, aber, nicht aber, so hoch.
Aber, ja, aber wir versuchen es ja. Jetzt mal 30 Meter.
Aber das habe ich auch von vornherein ausgeschlossen. Dazu ist aber auch einfach, jetzt kommt dieses, ich nenne es jetzt mal lieber nicht Bayern gehen oder so, aber diese Mannschaft war so von sich überzeugt und ist das ja auch gewohnt auf diesem Niveau übrigens. Und das ist ja bei Leipzig zum Beispiel eine andere Geschichte.
Das ist übrigens mal eine Parallele, wenn man mal dran denkt, der größte, kann man es Erfolg nennen, so das größte, was Niko Kovac in der Champions League mal geschafft hat, war ja eigentlich dieses 0-0 gegen Liverpool im Hinspiel des Achtelfinals.
Und was wurde so danach diskutiert?
Wofür er so gefeiert wurde. Und das war ja eigentlich auch ein reines...
Ja, ich fand das gar nicht so geil damals,
nein,
kannst du dich erinnern?
Ja, auch in Retrospektive.
Aber pass auf, ich finde naja, tatsächlich, wenn man eins...
Aber lass mal Leipzig bleiben.
Ja, genau. Und das noch, wenn man eins wirklich versuchen sollte wegzulassen, auch wenn ich am Anfang dieses Podcasts was anderes gesagt habe, was mich interessieren würde, was denn da eigentlich jetzt genau war, warum es unter Kovac nicht und Flick doch... Der Reflex liegt ja so nahe, jetzt dann auch nochmal dem, wenn man ihn nicht mag, zum Beispiel gegen Kovac schon ein bisschen nachzusticheln. Ne, der hat, glaube ich, mit Monaco ein 2-2 gegen Reims oder so zum Auftakt der Ligue 1 gespielt. Und wenn man sich das vorstellt, das ist die Realität am Wochenende von Niko Kovac gewesen und Hansi Flick wird Trippelsieger. Das lassen wir an dieser Stelle. Leipzig, glaube ich, insgesamt eine große Champions League-Saison gespielt.
Auch in der Vorrunde übrigens
absolut.
Schon.
Absolut.
Also bevor
also
jetzt
weiß
man
auch,
sagt, es ist
weiß
nur
auch,
wegen
wie die sich dann für die K.O.-Phase qualifiziert haben. Das war ja auch alles spitz auf Knopf. Das war übrigens die Übertragung, wo wir in der Zusammenfassung einen Elfmeter, also wir haben einen Elfmeter unterschlagen.
Was?
Ja, bei Sky. Da ist irgendein technischer Fehler unterlaufen und was heißt ich? Also wir lassen...
Das wirst schon du gewesen.
Wir zeigen die Szene, die zum Elfmeter führt und die nächste Szene ist das übernächste Tor und ich muss dann sagen, der Elfmeter war übrigens drin.
Ah,
ja,
nein.
Andere Geschichte. Ja, meine, gehört Ach, alles dazu.
Ich gar nicht,
gehört auch
nicht
zur Champions-League-Geschichte von RB Leipzig in dieser Saison, aber insgesamt beeindruckend, vor allem sich gegen Atletico durchzusetzen, die Art und Weise. Ja. PSG war eine Nummer zu groß und wenn du mich fragst, sehen wir das in Zukunft mal wieder, das weißt du doch selbst genauso wie ich, so eine Selbstverständlichkeit da reinzubekommen, wie es Barcelona, Real, Manchester City und Bayern München haben, unter die besten 8 in Europa oder unter die besten 16 zu kommen. Das wird bei Leipzig in den nächsten 5 Jahren nicht so sein. Also eine Selbstverständlichkeit wird das nicht.
Genau so geht's mir übrigens auch. Ich glaube, dass wir die als relativ regelmäßigen Gast im Achtelfinale und als schon im Viertelfinale extrem seltenen Gast
guck
in den nächsten
bei,
Jahren
sehen werden.
Guck doch
mal Dortmund an, allein Dortmund.
Ja, genau.
Also das ist so. Und ach komm, das ist jetzt zu viel Glaskugel. Das machen wir dann alles, wenn die neue Saison losgeht. Dann haben wir ja wieder ein bisschen was zu quatschen.
Ja, man muss ja auch ein bisschen da.
Ich habe vorher noch Sommerpause. Flitterwochen.
Ja.
Also.
Deswegen gibt's übrigens auch nächste Woche. Ich muss das an der Stelle schon mal.
Es gibt einen Podcast.
Es gibt aber einen etwas zeitlosen. Aber das erklären wir dann vielleicht Ende dieser Folge nochmal.
Ja, weil das ist ja Podcast hier. Das Gute ist ja hier beim Podcast, dass man den immer und jederzeit hören kann. Ne? Man muss das ja nicht live machen.
So.
Hast du noch was?
Aber Donnerwetter heute war. Jetzt müssen wir natürlich. Also,
ach, jetzt hast du noch mehr Aktuelles.
Ich finde, das war schon mal wichtig. Ja, jetzt müssen wir über die NBA. Ähnlich ausführlich.
Ah ja, das muss ich aber vorweg schicken, weil das ist wirklich wichtig für die Leute und auch für die Basketballer jetzt da draußen. Der Florian hat sich jetzt intensivst mit der Serie seiner Lakers gegen Portland beschäftigt, wo ich ja vor der Serie gesagt habe, na, das wird eine richtig harte Nuss für die Lakers. Das roch auch danach, nachdem die Trailblazers Spiel 1 gewonnen haben. Die nächsten beiden Spiele gingen recht deutlich an die Los Angeles Lakers. Und jetzt hat Florian Schmidt-Sommerfeld sich überlegt, Eigentlich kenne ich dieses Spiel doch vom Zugucken. Und ich habe verstanden, warum die Lakers im Moment diese Serie dominieren. Und das erklärt er uns jetzt.
Merkt ihr eigentlich so, wie das, ne? Wenn er denkt, dass er sich in einem Sport aus, ja gut, im Basketball, gut, im Basketball kennt er sich aus, muss man ihm lassen.
Er kennt sich auch im Fußball besser aus, als du denkst. Und pass mal auf, was im Handball passiert, wenn du so weit damals, dann schlage ich da auf.
Da habe ich sowas von gar keine Angst. Das kannst du mir gar nicht vorstellen, wie viel ich Angst ich von deiner Handball.
So, komm, was ist jetzt los in der Serie?
Ja. Also, du hast ja schon gesagt, Spiel 1, die Trailblazers hatten einen unfassbaren Lauf in der Bubble, waren eigentlich schon ihr Starspieler. Damian Lillard hat eigentlich gesagt, er reist vielleicht gar nicht in diese Bubble.
Damian Lillard.
Habe ich doch gesagt, Damian Lillard.
Das hört sich an wie David.
Nein, Dame.
Ich wollte schon das erste Mal kollabieren hier. Dame hast du gesagt. Oh, okay. The Dame. Nice.
Wie heißt eigentlich nochmal der Davis von den Lakers mit Vornamen? Hast du das inzwischen?
Antonio. 93 bis 99 bei den Indiana Pacers an der Seite vom Flying Dutchman Rick Smits. So, mach jetzt.
Also, Damian Lillard wollte, der war, hat gesagt, ja, ich will eigentlich gar nicht in die Bubble, wenn wir da um nichts spielen. Dann hat er gesagt, ja, ich bin bei meinem Team, ich komme, ich trainiere mit. Und auf einmal haben die einen aufgezockt und sich dann Seeding im Seeding Game, also so ein Ausscheidungsspiel, das gab's in grauer Vorzeit in der NBA.
Haben
die sich doch noch diesen letzten Playoff-Platz geangelt. So, übrigens relativ knapp. Da mit vier Punkten gewonnen, das Spiel. So, und dann gehen die raus und schlagen einfach mal den oder einen der Top-Favoriten auf den Titel in Spiel 1. Aber das habe ich mir nochmal reingezogen. Erstens mal, da war natürlich, außer LeBron, der war unfassbar. Der hat 23 Punkte, 17 Rebounds, 16 Assists oder umgekehrt 1,17, 1,16. Es hat noch nie ein Spieler geschafft, über 20, 15, 15 in den drei Kategorien in den Playoffs aufzulegen. Aber sie haben das Ding verloren. Der Axt. Ja. So, was man wissen muss, Portland kann böse gesagt eigentlich nur eine Sache richtig gut, Dreier reinknallen durch Damian Lillard vor allem und CJ McCollum.
Und Carmelo Anthony, wenn dann guten Tag.
Ja, und sogar Jusuf Nurkic, ihr Center, ist für den Center ein sehr guter Dreierwerfer. So, da ist halt in Spiel 1 alles reingeflogen. Bei den Lakers unterirdisch irgendwie 15% Dreier oder so. Und das ist dann was du in der aktuellen NBA einfach nicht ausgleichen kannst. So, es war aber, ich habe ehrlich gesagt, ich hätte da immer noch drauf gewettet, so, auf jeden Fall so passiert es in Spiel 2 nicht nochmal. Und in Spiel 2 war es dann auch so und in Spiel 3 eigentlich nochmal ähnliche Geschichte. Die Trailblazers treffen ihre Dreier eben nicht mehr so, weil, muss man auch sagen, die Lakers sind einer der besten Defensiven der Liga, haben das vor allem ihre großen Spieler, sind unfassbar weit rausgerückt auf die Schützen, haben ihnen das weggenommen und jetzt ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Erstmal, Portland kann einfach nicht verteidigen. Die haben einfach keine Defensive, die haben keine Möglichkeiten, LeBron, Davis, wer auch immer heiß läuft, zu stoppen. Und die haben in der Zone den Lakers einfach nichts entgegenzusetzen. Seien's, die Lakers gewinnen das Rebound-Duell, glaube ich, mit 15 in den beiden Spielen, die sie gewinnen, Spiel 2 und Spiel 3. Und genauso nach Punkten. Der Lillard kann theoretisch alle Dreier der Welt reinschweißen, nur du wirst niemals am Ende dann doch über 40-50% Dreier kann man nicht treffen. Das passiert einfach nicht. So, während also wenn
über 40% kann man treffen?
Ja, aber nicht. Aber du kannst nicht 60 oder 70% treffen.
Das ist schwierig.
Das geht einfach nicht. So, während wenn du dauernd easy peasy in die Zone kommst, dann kannst du einfach dort mit 60-70% deine Korbleger reinmachen. Und bei den Lakers war es ganz oft so, wenn der Korbleger nicht drin war, war alle zwei Angriffer der Offensiv-Rebound nochmal bei den Lakers. Und dann haben sie eben noch eine Chance hochkarätig bekommen und die dann meistens reingemacht. So, also die Überlegenheit in der Zone der Lakers ist dort einfach so abartig, dass die Trailblazers das nicht mal, wenn Lillard unfassbar oder wenn er normal gut ballert, können sie das nicht ausgleichen. So.
Also jetzt bin ich überrascht. Hast du das irgendwas? Das ist ein amerikanischer Journalist irgendwo
das,
geschrieben.
Du kannst es dir hier angucken. Das ist meine deine Notizen, Analyse, die ich mir gemacht habe.
Da möchte ich sagen, Hut ab an dieser Stelle. Das ist mit sehr viel Fleiß.
Ich habe mir einfach nur die Spiele angeguckt.
Nein,
und mir meine Gedanken gemacht.
Ich habe nur ein paar Highlights gesehen und ansonsten in die Statsheets geguckt und tatsächlich, ich werde dir da in keinem Punkt widersprechen. Was ich noch sagen muss, Lillard kann schon auch gut penetrieren. Aber da haben ihm 2, 3 Szenen, die ich gesehen habe, glaube ich, ein bisschen jetzt schon den Zahn gezogen für die Serie, weil was Anthony Davis da teilweise veranstaltet.
Wegrupft, ne?
Ich meine, wer selbst mal gespielt hat, weiß, jemanden zu, oder ich drück's anders aus, aus der Situation, die ich auch besser kenne. Wenn du zum Korb ziehst und oben schön den Fingerroll ablegen willst,
und es wird
plötzlich
dunkel.
Wird's dunkel, aber nicht von, jetzt kommt's. Das ist wirklich, da muss man selbst gespielt haben. Nicht, weil einer hochspringt und dich blockt und mit einem Arm eine Riesenspannweite hat. Nein. Wenn er mit beiden Beinen abspringt, beide Arme hochnimmt und beide Arme da sind, wo du abgeräumt wirst, dann macht das, übertrieben formuliert, Angst. Weil das ist, da habe ich mir jetzt eine Szene angeguckt, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und sowas ist im Kopf drin. Und das heißt, wenn du ein Schütze bist, den sie immer ernst nehmen müssen, den sie immer eng verteidigen müssen.
Und eng heißt bei Lillard übrigens im Zweifel 3 Meter hinter der Dreierlinie.
Ja klar, du musst ihm auf den Füßen stehen,
der wirft
so
vom
Steph Curry-mäßig.
Logo.
Ja, so, das wissen sie. Das ist aber für ihn natürlich auch immer die Chance, wobei das da besser ist, wenn er den Schuss nicht von ganz weit draußen nimmt, weil in dem Moment, wo er dann seinen Verteidiger mit dem schnellen ersten Schritt mit dem Zug zum Korb schlägt, ist da einfach noch mehr Zeit und Platz für andere zu helfen. Aber das, wenn er das gut macht, diese Penetration, die er durchaus kann, es dann aber immer so fürchterlich dunkel wird, weil er abgeräumt wird, dann hast du die letzte Waffe genommen. Und das Gleiche übrigens bei diesem Spiel, als es um den Einzug in die Playoffs ging gegen Memphis, da war ja CJ McCollum auch sehr stark. Dem geht's übrigens genauso wie Lillard im Moment. Dann haben sie ja, ich meine, das sind ja schon Optionen ohne Ende. Dann haben sie noch den Carmelo Anthony, der auch an einem guten Tag immer noch Klatsch ist und von draußen gut trifft. Das nehmen ihnen die Lakers.
Der hat übrigens im letzten Spiel, glaube dritte Viertel war, die rauchen komplett ab.
Ja, wenn und
der
dann
nicht
hält
auf
er
einmal
dagegen,
12
ne?
Punkte am
ja,
Stück
ja, aber
macht,
das ist Carmelo
aus schwierigen
Anthony,
Würfen. Ne? Genau, das kann er immer noch. Ja. Sonst geht das übrigens richtig deutlich aus.
Ich bin aber bei dir, ich fürchte auch fast, dass es in der Serie jetzt doch nicht so eng wird, wie ich ursprünglich. Ich habe wirklich gedacht, das kann durchaus über 7 Spiele gehen. Und ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, Charles Barkley denkt das, glaube ich, auch übrigens. Ich habe sogar gedacht, es kann auch 4-3 für Portland ausgehen.
Nee,
danach sieht es jetzt überhaupt nicht aus.
Ja. Also es kann jederzeit noch mal so ein Spiel wie Spiel 1, wo, weil es ist immer noch wackelig bei den Lakers, was die Schützen angeht. Danny Green kommt so langsam rein, aber sie haben auch nicht so viele geile Dreier.
Nein, aber wenn du Anthony Davis und LeBron James beide im Triple-Double-Bereich hast, und das war im letzten Spiel so.
Die legen, glaube ich, 38 Davis und 28,
umgekehrt. LeBron 38 und 29, glaube ich, Anthony Davis oder 28 und dazu noch Rebounds ohne Ende und kräftig Assists.
Dann reicht's halt, wenn die anderen 30 das, Punkte alle zusammen machen. So
und
ungefähr.
Jetzt kommen wir zum Punkt. Und vielleicht, knicke hier jetzt echt ein, aber vielleicht reicht es dann am Ende doch zum Titel für die Lakers, weil, ja, ich habe mir halt jetzt die anderen mal genau angeguckt. Milwaukee hat
aber,
ja...
Warte, lass das der Reihe nachmachen, ja, weil ich glaube sonst, ich weiß gar nicht, ob sonst kommen die Leute, glaube ich...
Aber Mainz passte jetzt thematisch so gut, weil Milwaukee hat Antetokounmpo und that's it, mehr oder weniger.
Das ist ähnlich, genau, aber ich finde genau, wir können gerne die Serien zumindest langsam in
Ruhe... Ja, aber schnell, nicht alles so lang jetzt.
Nee, die Lakers sind mir auch am wichtigsten.
Ich weiß.
Was ich halt noch spannend finde, was da eigentlich noch kommen kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass es bei LeBron und AD, vor allem LeBron, gucken sie auch sehr auf die Minuten. Der spielt eigentlich so 30 bis 35 wenig für seine Verhältnisse. Wenn man an frühere Finalserien wie Cleveland denkt,
aber auch
wo
älter.
Er 45 gespielt hat, genau. Kann er auch nicht mehr, aber sie verteilen es gut. Er hat halt jetzt immer Davis, der die 40, 45 Minuten gehen kann. Ich finde aber auch zum Beispiel erstaunlich, und wenn wir da eine Serie vorausgucken, mutmaßlich werden sie gegen Houston spielen, die ähnlich sind, die ballern noch krasser von draußen.
Viel krasser. Wer das Spiel liebt, hat den Basketball nie geliebt. Das ist
ganz wichtig.
Kleister Mann und Söhne. Also das ist ja
was super krass ist. Jetzt, das war jetzt im letzten Spiel. Dwight Howard kommt, glaube ich, für 17 Minuten oder so und sammelt 10 Rebounds ein, weil du halt einfach und Dwight Howard ist
aber
nicht mehr.
Aber das macht Boban
Dwight
Marjanovic bei Dallas auch.
Ja, nur. Dwight Howard ist nicht mehr der Dwight Howard von 2010, als er Orlando in die Finals geführt. Das ist inzwischen ein guter Backup-Center. So, und dass der so keine Gegenwehr dort bekommt, das finde ich halt krass. Und ich glaube, das wird gegen Houston genauso sein. Sie haben dann noch dieses geile Smallball-Line-Up, weil Davis, du hast seine Fähigkeiten eben beschrieben, auch mal auf die 5 gehen kann. Und dann ist immer noch genug Größe. Und der ist so beweglich, dass der dir im Pick-and-Roll auch einen Guard verteidigen kann. Also, ach so, und was noch kommt? Kuzma ist noch als dritter das Scoring-Option noch gar nicht halt. Rondo hat noch gar nicht gespielt. Der war verletzt. Jetzt hat er irgendwie das überwunden.
Wie heißt
der dann
noch? Alex Caruso? Oder wie heißt der noch?
Ja, der ist natürlich geil. Der Publikumsliebe. Sieht aus, als hätte er, also einer, den man auf dem Freiplatz auslachen würde. Ja, aber, ja. Wen ich bisher sehr am Aufwand war, Markieff Morris, der eigentlich, glaube ich, so der sechste, siebte Mann ist. Also da ist noch einiges an Potenzial, was vielleicht auch noch reinschlägt. Ja. Also, naja. Aber dann gucken wir vielleicht kurz auf die andere. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von OKC gegen Houston.
Ich gucke mir Houston-Spiele nicht an. Ich gucke auf die Statistik, sehe, dass sie wieder 55 Dreier gekleistert haben. Natürlich macht James Harden dann im Normalfall immer so um die 40 Punkte. Ich gucke dann oft auch auf die Quote. Das ist ein begnadeter Basketballer. Wenn der einen Lauf hat, dann macht er alles kaputt. Aber ich kann
das
mir
ist
das
ein bisschen befremden.
Ja, ich kann mir das nicht angucken. Und es ist schön, dass OKC das Spiel. Wie steht's da? 2-1 oder 3-1?
Das ist halt ganz spannend.
Wie steht's da? 2-1 oder 3-1?
Es steht in der Serie 2-1.
So. Jetzt Schröder übrigens entscheidend für den Erfolg von OKC.
Das ist übrigens eigentlich der statistisch. Da habe ich auch nur eine Zusammenfassung gesehen. Statistisch ist das übrigens der einzige Unterschied. In den ersten zwei Spielen ist Dennis Schröder nicht sonderlich gut. Was hat er jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Der hat, glaube ich, unfassbar von der Bank aufgedreht.
Wobei dieses nicht, von der Bank, da muss man immer folglich sein.
Das stimmt,
ist wie bei Lou Williams,
so
das ist bei Dennis so. Am Ende stehen da übrigens zwischen 30 und 35 Minuten. Das muss man dann schon auch bedenken.
Ne? Was ich bedenklich fand aus OKC-Sicht, ich weiß halt nicht, ob Schröder, ich glaube nicht, dass der das immer im Tank hat, 30 aufzulegen. Ist halt die Frage, ob sie es auch mal hinkriegen, wenn er von der Bank 20 auflegt, weil das war wirklich der markanteste Unterschied. Was krass war Spiel 2. Westbrook ist ja immer noch verletzt, der ist ja nicht dabei.
Hat kein Spiel gemacht bisher.
Und in Spiel 2, ich weiß die Statistiken nicht, aber es war echt, also Harden hat rumgebrickt, wie man so schön sagt, also Backsteine geworfen ohne Ende und die gewinnen das Ding trotzdem. Ja, ja. Das ist eigentlich ein Ding, was OKC sich hätte holen müssen. Deswegen glaube ich am Ende, ob es dann 4-2 oder höchstens 4-3. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für Houston ausgeht. Es könnte sogar, 4-2.
Aber dann ist Schluss. Tippen. Dann ist mit der Ballerei ist dann Schluss.
So, und ich glaube, wie gesagt, gegen die Lakers werden sie genauso dann, die haben ja keinen richtigen Center eigentlich mehr. Ja.
So, Milwaukee habe ich schon angesprochen, die haben auch Spiel 1 verloren, aber da wird Antetokounmpo, ich meine, gegen Orlando ist das gewesen, ne? Das geht ja eigentlich gar nicht. Also da habe ich ja gedacht, das ist ein Druckfehler. Ja? Also Lakers gegen Portland hatte ich ja gesagt, das kann passieren, aber dass Milwaukee gegen Orlando verliert, habe ich für...
Da müssen wir übrigens wieder über Kollege Brook Lopez reden, der muss wieder defensiv katastrophal gewesen sein, was ja schon ein bisschen meine Vermutung war, und in Spiel 1 haben sie vor allem den Vucevic, den Riesencenter von Orlando.
Ja, aber das ist die Serie.
Da zeichnet sich jetzt genau das ab, ein Ausrutscher und die letzten zwei, man muss auch sagen, Giannis, der hat 35 Punkte aufgelegt.
Jetzt krieg ich mal wieder
ein. Zwei Fehlwürfen aus dem Feld. Ey, das ist schon unfassbar.
Ja, er schießt aber auch relativ wenig Dreier, ne, bevor du jetzt
hier. Ja, aber trotzdem, auch am.
Ja, das ist, ja, ich will, pass auf, ich habe doch gerade gesagt, das ist Antetokounmpo und fertig. So. Ja. Aber Gratulation an Daniel Theis und die Boston Celtics. Sweep über die 76ers. Theis, ein exzellenter Rollenspieler, das muss man wirklich sagen, dann ist Boston die Mannschaft, die wirklich vom Teamplay lebt, die auch wirklich mit 8-9 Leuten so ein Spiel angeht, die wirklich eine Rolle spielt, eine richtige Rolle und nicht nur irgendwie vier davon, so eine Mitläuferrolle. Ganz großes Kino, da im Osten gebe ich auch keinen
Wobei
Tipp
man,
ab.
Boston finde ich, also Sweep erstmal, ist, hast du schon gesagt, das ist schon trotzdem beeindruckend, weil wie gesagt, das haben auch Lakers, die Clippers, was werden
Philadelphia
nicht
ohne
schaffen,
Ben Simmons,
logischerweise.
Ohne
genau. Ben Simmons. Und da muss man sagen, also Joel Embiid und Ben Simmons, Embiid ist der Center, der hat wirklich herausragend, ich glaube, über 30 Punkte, weit über 10 Rebounds aufgelegt, und sie hatten trotzdem keine Chance. Mhm. Ben Simmons, ja eigentlich, das ist so der nächste LeBron, könnte man sagen, so vom Spielertyp relativ.
Gemacht.
Ja, also vom Spielertyp, meinte ich relativ ähnlich. Einer, der seinen Wurf noch finden muss, aber der unfassbar zum Korb gehen kann. Brutal enttäuschend, da glaube ich, zwei, diese für richtig viel Kohle, ich glaube, die verdienen an die 30 Millionen im Jahr und geht ja immer im Salary Cap gut verteilen. Al Horford, den ich als Center bei den Celtics immer grandios fand, brutal enttäuschend und ähnlich enttäuschend der Tobias Harris, den sie geholt haben. Ja. Also die müssten halt gerade in Abwesenheit von Simmons eigentlich beide so Richtung 20-10 auflegen, von der 4 und der 3, wo sie spielen, und die legen so ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt 10 weißt du, und gegen 5
die
auf.
Jetzt spielen, Toronto ist ja auch mit, ist ja auch locker durch gegen Brooklyn. Die haben 150 Punkte gemacht.
Ja, das ist auch krass. 150. Ja, ja. Ey, das sind übrigens fast 40.
Auch so eine schöne, ausgeglichene Mannschaft. Die,
jetzt muss
die
ich mal gucken, du hast, warte mal, wie jetzt bin ich selber überfragt. Genau, also Toronto hatte gar keine okay, bei den Nets muss man sagen, ja, Kyrie Irving verletzt ja, ja, raus ja, und Kevin ja, Durant ja schon die ganze Saison. Also das war abzusehen. Ja. Die Celtics waren dritter Seed, das heißt, die spielen ja dann, warte mal, eins spielt gegen Sieger aus 4 und 5, ja, dann spielen die Celtics gegen die Raptors.
Das wird sehr interessant. Ja. Das wird sehr interessant. So, und dann jetzt noch zum Abschluss der NBA, sonst wären wir doch wieder so ewig lang.
Raptors, die übrigens auch angeführt von Van Fleet und Lowry ihrem Backcourt kein Problem mit den Nets hatten. Haben wir schon gesagt, auch gesweept.
Ja, und du, wenn du über die Raptors sprichst, darfst du, also man darf jetzt mittlerweile nicht mehr Pascal Siakam
ja, ja, vergessen. Der Vierer
darf man
ist
nicht,
das, ne?
Den darf man ja, nicht vergessen.
Ja, ja, ja.
Ich habe heute Morgen sehr viele Nachrichten bekommen. Es wäre ja schön und gut, dass Bayern München Champions League Sieger ist und ich dazu was schreibe, aber ich sollte doch einfach mal Luca posten. Und ich so, hä, was hat er wieder gemacht?
Die machen wir gleich noch, oder weil es die geilste Serie ist. Ich würde noch ganz kurz.
Nee, jetzt kommt das andere, ist doch alles nicht mehr.
Nein, spannend finde ich schon, die Nuggets gegen Jazz-Serie, ja, die steht 3-1 ja, für die Jazz.
Ja, hätten wir nicht gedacht, aber hey, ganz ehrlich, schmieso weiter.
Na gut, okay. Und nur damit es erwähnt ist, die Heat hatten auch gar keine Probleme, ja, angeführt von Butler und Dragic mit den Pacers. Also im ja, Osten gab es ja, 3 Sweep-Serien, ja, wenn ihr jetzt ja, richtig gezählt habt.
Aber das lassen wir jetzt mal weg, weil Luca.
Ja, lass gerne über Luca, die Luca. Serie überhaupt sprechen.
43-17-13.
Ja, und man muss vielleicht davor noch mal sagen, die Serie steht 2-2, stand davor 2-1 für die Clippers. Von 3-1 kommt man in der Regel, besonders als Underdog, und das sind sie, klarer Underdog gegen den Nummer 2, sieht gegen die Clippers nicht mehr zurück. Dann ist klar, Luka Doncic kann vielleicht gar nicht spielen. Übel mit dem Knöchel umgeknickt in Spiel 3.
Ich dachte, das wäre eine Schultergeschichte.
Hä?
Bei Doncic.
Nein, der ist doch, der hat also den Eisbeutel nicht gesehen.
Ja, aber ich dachte, fraglich wegen Schulterproblemen. War das gar nicht so? Habe ich mich verlesen?
Die Schulter kommt
warum jetzt. Warum hat Porzingis nicht gespielt?
Der hatte Knee Soreness.
Okay. Ach, ich hatte gedacht, bei Doncic wäre es also, eine Schultergeschichte
nein,
gewesen.
Nein, der ist in Spiel 3 ganz übel mit dem Knöchel. Da ist ihm einer okay, rein, so auf Kniehöhe okay, und dann knickt er um.
Ach, guck mal an, dann hab ich da was falsch im Kopf. Ja, ist ja nicht dramatisch.
Aber das Krasse, wie gesagt, also es geht darum, eigentlich Luka Doncic, der überragende Mann von den Mavs.
Du musst das nicht immer so erklären, als wären alle Hörer doof.
Nein, aber der ist schwer fraglich wegen Knöchel für Spiel 4. Kann dann trotzdem spielen, dann kommt die Nachricht kurz vor dem Spiel, die Mavs wussten wahrscheinlich, dass Porzingis der andere Star von denen nicht dabei ist. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt geht die Serie auf 3-1 und Tschüssikowski. Und dann gewinnt der das Ding, du hast die Stats eben gesagt, unfassbar mit einem Triple-Double und gewinnt denen das Ding in der Overtime mit einem Dreier.
Mit einem Buzzerbeater. Der Ball ist in der Luft, die Uhr läuft ab, der Ball fällt rein und Dallas.
Hast du jetzt wirklich einen Buzzerbeater erklärt?
Nein.
Jetzt erklärst du aber unsere.
Pass auf, Schmizo, so ganz kurz. Wenn du jetzt so weitermachst, ja, werde ich ein paar Dinge hier auf den Tisch bringen, die ich eigentlich.
Es war der Knöchel bei Luca.
Okay, die ich meinem Podcast-Partner hier nicht zumuten wollte. Du bist allerdings auf einem guten Weg, dass ich auspacke. Das solltest du verhindern.
Du hast aber das Spiel auch nicht sehen können, ne? Also war ja parallel zum Champions League.
Ich habe nur Highlights gesehen. Das ist ein unglaubliches Ziehen mit Abschluss durch den berühmt-berüchtigten Eurostep von Doncic gesehen. Ja. Wobei ich auch da immer wieder sage, Mensch, ey, kann man das nicht anders verteidigen? Aber der ist wahrscheinlich so gut, dass man schwer verteidigen kann. So,
also sorry, ja, wenn Kawhi Leonard und Paul George das nicht verteidigen können, dann kann man es nicht verteidigen.
Pass auf, alles gut. Und dann dieser Dreier, also Buzzerbeater, from way downtown. Ja, das ist schon richtig geil, weil der war nicht einfach. Da war schon eine Hand im Gesicht. Das ist tatsächlich für einen so jungen Burschen. Ich habe gedacht, dass wir so schnell keinen Europäer erleben werden, der die NBA so aufmischt, wie es Dirk Nowitzki getan hat. Wir haben ihn schon. Wir haben Luka Doncic.
Das ist echt krass, ne? Mit 21 oder wie alt er
ja,
ist?
Ja, ich glaube ja, 21
oder 22. Deswegen ist es auch nicht viel ja, älter.
Ja, und das ist schon absoluter Wahnsinn. das so Klatsch, ich meine, da kommt ihm wirklich zugute, dass er schon mit 16 bei Real Madrid in der spanischen Liga und in der Euroleague richtig Minuten bekommen hat. Da muss man echt Credits geben an Real Madrid,
genau,
übrigens.
Und das, der ist ja, ist der nicht mit, wie alt war er, 18 oder was, als der Euroleague-MVP geworden
ja,
ist?
Ja,
also, ich glaub, das, ja. Ich glaube, da vertun sich die Amis. Also witzigerweise habe ich von Malcolm Delaney, der ja auch den Weg gemacht hat, lange in Europa auf überragendem Niveau und dann irgendwann zu den Atlanta Hawks, der hat das mal in einem Tweet geschrieben. Ey, die Leute haben keine Ahnung, was es heißt, Euroleague-MVP zu werden. Und das in den jungen Jahren so ungefähr, die werden sich alle umschauen, wie gut dieser Doncic
ja,
ist.
Ja, und pass auf, lass mal die ganzen Ehrungen und Auszeichnungen weg. Du siehst eben an diesen Lebensläufen, da gibt es ja noch einen, der war ja noch krasser, Ricky Rubio. Der hat ja mit 14 in der ACB. Mit 14 in der ACB.
Oh, das wusste ich auch nicht.
So. Und diese, und hat mit 16 richtig Spielanteile gehabt. Und gleiches gilt für Doncic bei Real.
Junger spanischer Point Guard übrigens.
Ricky Rubio, NBA-Spieler übrigens. Ne, NBA, Ricky Rubio.
Ja, ja, sehr ganz lange bei den Timberwolves. Ja, 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 ja. Ich will es auch nur
wo
für
ist der
die
jetzt,
Leute.
Ist der bei den Jazz immer noch?
Ich weiß gar nicht, wo der gelandet ist, inzwischen, ehrlich gesagt. So. Keine Ahnung.
Jedenfalls, oder nee, aus Utah ist er, glaube ich, weg. Ne, guck mal, wo Ricky Rubio jetzt ist. Das ist doch wieder Wahnsinn, dass man das alles. Aber das ist auch, weil du so viel von mir forderst, ja. Jetzt sitze ich ja schon zu Hause und lese immer mehr über Radsport und über, jetzt habe ich mir gestern habe ich mir die DTM angeguckt, weil du
oh, hast du wirklich?
Ja, ja, Lukas Auer nach einem Zeit, Jahr Pause okay. wieder einen Lauf gewonnen. Aber wir
Phoenix
sind noch,
Suns.
Phoenix Suns.
War genau. Zwei Jahre bei den Jazz.
Genau, und dann genau.
Vielen
ist,
Jahren
genau.
bei den Timberwolves.
So, also das Phoenix wollte ich aber nur sagen, dass diese Jungs natürlich eine sensationelle Schule durchlaufen haben. Und das siehst du dann eben auch jetzt. Und Doncic ist natürlich ein Jahrhunderttalent. Also jedenfalls ist diese Serie völlig offen. Und das ist ja mein Titelanwärter, die Clippers eigentlich. Mhm. Und die brechen sich die Ohren gerade gegen die Dallas Mavericks. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, dass die Clippers die Serie gewinnen. Das wird ein ganz enges Ding. Aber ich glaube, dass die Clippers das gewinnen.
Paul George übrigens, der Schwachpunkt.
Ja, der hat gestern offensiv drei von 14 oder
ja,
so.
Ja, ganz muss. Irgendwer hat geschrieben, die Mavs ohne Porzingis schlagen die Clippers ohne Paul
ja.
George.
Ja, wobei, weißt du, ja, das ist immer ganz lustig, aber diese
ja,
Klugscheißerei.
Aber da tut sich doch auch keiner was.
Ja, aber du weißt ja, ich mag das nicht immer so.
Ich glaube trotzdem, dass sie es am Ende, aber jetzt glaube ich halt nur noch in 7 ziehen, aber ich glaube immer noch, dass sie es ziehen. Kawhi Leonard ist immer noch extrem stabil. Wen ich spannend finde, ist, wie gesagt, da habe ich kein Spiel über die volle Distanz, sondern auch nur Highlights gesehen, aber Seth Curry, der Bruder von Steph Curry, spielt da eine offensiv extrem gute Rolle.
Guter Werfer, guten Zug zum Korb.
Sehr verlässlich von der.
Ja, aber so, ich glaube trotzdem, dass
in ein paar Minuten. Ich glaube es auch.
Ja. Wie lang sind wir? Das ist schon wieder Wahnsinn.
Stunde 6.
Das gibt's doch gar nicht.
Wir machen jetzt dann gleich. Aber wir können es vielleicht, weißt du, weil ja nächste Woche eine zeitlose Folge kommt, weil Bushi auf Flitterwochen ist, werden wir euch erst dann in 2 Wochen wieder mit NBA-Stuff. Also wir werden eine Runde quasi komplett aussetzen.
Ja, aber wir sind aber ja auch ein Sportpodcast.
Wir kommen zur heißen Zeit dann wieder, keine Sorge. Aber. Wir können es ja mal kurz durchgehen. Was
Moment, aber das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass es nächste Woche keinen Podcast
nein,
gibt.
Nein, nein, den gibt's
Carla
nur.
Carla Borger wird nächste Woche ihr Recht bekommen und wird uns zum zweiten Mal besuchen hier im Podcast. Nur, dass das klar ist.
Ja, also es wird eine geile Folge.
Können wir vielleicht nur, mal über die kurze Hose von Schmiso sprechen.
Dass sich keiner wundert, dass es eben
die keine, sieht nämlich aus, als würde er Beachvolleyball spielen.
Aktuellen Einschätzungen.
Und zwar bei den Frauen.
Das ist eine Frechheit.
So, weiter.
Ja, also, die Bucks sind wir uns ja einig, werden gegen die Magic durchgehen. Für die geht's dann
ich
gegen
dachte,
die
wir werden,
Miami
du musst lernen, Heat. Auf den Punkt zu kommen. Damit sind wir schon fertig.
Ja, also, die Bucks werden es da machen. Die Raptors spielen dann gegen die Celtics. Wen siehst du da vorne?
Boah, ja, dann weiß ich doch genau, was passiert. Wenn ich jetzt sage, die Celtics und die Raptors machen, dann kommen wieder die Freaks
ich sag,
und
sagen, ich sag dir, gerade wegen ihrer starken, du hast das ausgeglichene Scoring.
Boston Celtics in 6.
So, das wäre auch mein Tipp. In 6 oder 7, genau. Ich glaube auch, die Celtics machen da, die Bucks werden es machen. Das wird dann das Ostfinale.
Die Bucks spielen gegen Miami.
Gegen Miami. Und auch das wird auf groß ist Miami da zu unterlegen. So toll Dragic und Butler
Miami
von außen
in
sind.
7.
Miami in 7 gegen die Bucks.
Zack. Ja, man muss doch auch mal einen Außenseiter-Tipp machen. Dieses Schulschwänzer-Tippen kann doch jeder.
Ja, okay, gut. Ja, gut, aber die Celtics sind eigentlich auch Außenseiter gegen die Raptors so rein vom.
Ja, aber nicht so krass.
Nee, nicht so krass. Da ist die andere Serie doch. Okay, aber gut. Spannend.
So,
das behalten wir im Hinterkopf. Die Heat. Also, und du tippst. Und gut, dann wäre, also bei mir wäre dann das Ostfinale. Bucks gegen Celtics, wo ich dann glaube, die Bucks packen das trotzdem und verlieren dann aber klar gegen den West.
Und bei mir sind es die Celtics gegen die Heat und die Celtics kommen ins Finale.
Okay, spannend. Okay, gut. Und machen wir es noch ganz kurz für den Westen, aber wir werden das ja dann alles nochmal, wie gesagt, wir sind ja nicht ganz weg.
Und wir müssen das ja nicht aufschreiben jetzt, weil man kann ja immer wie bei einem Podcast...
Ja, jetzt sei still, du Trottel. So, die Lakers schlagen natürlich die Trailblazers, treffen dann auf die Rockets, haben wir ja gesagt. Mhm. Ne? Da sind wir uns einig, dass die klar durchgehen, wegen ihrer Dominanz in der Zone. So. Dann die Jazz, bringen die das jetzt gegen die Nuggets nach Hause? Ich glaube ja, da steht es schon 3-1. Ja, auch wenn das eine Riesenüberraschung ist.
Ich glaube auch, dass Utah sich das nicht...
Oh, das heißt Riesenüberraschung.
Aber Utah verliert dann gegen die Clippers.
Ja, da würde ich mitgehen.
Und die Clippers schlagen die Lakers und das NBA-Finale ist Clippers die gegen Lakers. Boston.
Ja, okay. Ich sage, es ist dann am Ende, so langweilig das klingt, es ist
das ist so Zeitschriftenwissen. Ja, dann sagt man, okay, da reden ja wieder die Experten in Deutschland.
Du, ich habe übrigens vor der Saison schon gesagt, dass die Lakers Champion
werden. Ja gut, aber du sagst das übrigens auch vor jeder Saison.
Nein! Ja, genau, ja. Nein, das habe ich seit der sehr traurigen Traum-Starting Five mit Nash, Kobe, MWP, Pau Gasol und Dwight Howard, als ich dachte, jetzt rumpelt's mal wieder. Da habe ich das auch gesagt und seitdem habe ich mich ganz leise zurückgehalten mit Prognosen zu den Lakers. Ich habe immer gehofft, sie schauen mal in den Playoffs vorbei.
So. Gestern war ein trauriger Tag, wäre Kobes 42. gewesen.
Das, als ich das gelesen habe, war in der Tat das wieder
einmal
sehr...
Einmal kurz belegte Stimme. Was ganz anderes, ich wollte noch, lass uns DTM kurz halten.
Ich hoffe, es geht dir gut da oben, großer Mann.
DTM ist, da siehst du, was du mit mir machst, ne? Trotz frisch verheiratet, trotz total platt.
Jetzt geht übrigens die Ratatatata-Sequenz los, ja? Wer es noch nicht verpasst hat, wir müssen jetzt schnell machen.
Ja, also DTM? Ganz kurz habe ich geguckt und es war echt, gerade auch aufgrund der Reifenthematik, wer wechselt wann die Reifen, wie lange sind die noch gut, war es ein Mega-Rennen und sicherlich eine Überraschung, dass zwei BMW vorne sind mit Auer und Timo Glock, die das gut gemanagt haben. Und die Audi, wir haben nur noch diese beiden Marken, die Audi in die Schranken gewiesen haben. War sehr, sehr spannend mit einem für viele überraschenden Sieger. Kein unbeschriebenes Blatt, hatte vorher schon, also nicht in dieser Saison und letztes Jahr war Pause, aber hatte schon 4 DTM-Sieger auf dem Konto, also der weiß, was er tut. Aber es war tatsächlich spannend.
Der Nico Müller ist aber immer noch klar vorne.
Relativ klar vorne. René Rast ist weiter in der Gesamtwertung, ist aber so, ich glaube, 35, 40 Punkte hinten dran. Ist schon ein bisschen was.
Ja,
aber es war tatsächlich, es war interessant zu schauen. Und wem habe ich es zu verdanken? Vor allem, wem hat die Lisas zu verdanken, dass ich auch das mir jetzt noch angucke? Dem Florian Schmidt-Sommerfeld.
Ja, aber da habe ich dich jetzt nicht zu verbrennen.
Ja, aber das ist ja dann immer so dieser fragende Blick, aber du nennst dich doch Sportjournalist und das weißt du nicht und das guckst du nicht. Und da fühle ich mich schon unter Druck gesetzt und das tut meinem Fleiß sehr, sehr gut, dass ich mich mal wieder ans Arbeiten gewöhne. Sport ist einfach auf so vielen Ebenen geil, gibt so viel geile Sport.
Ist doch auch geil, oder? Ist doch auch so. Ja. Ich mach schnell weiter mit Snooker, das ist jetzt lange her,
ist gut.
Ja, nee, also Ronnie O'Sullivan hat das Ding und da muss ich mir ein bisschen selber auf die Schulter kommen. Es war dann in der Session, genau als wir aufgenommen haben, war es dann doch so, jetzt geht der aufs Klo. Es ist wirklich ein Skandal. Also, wen es interessiert, ich habe viele Zuschriften bekommen, dass euch Snooker interessiert und die auch gerne Rolf Kalb oder wen auch immer mal hören würdet. Also, es war so, dass Ronnie dann doch, es stand ja, glaube ich, 10-7 nach der Session, die Buschi und ich im letzten Podcast besprochen haben, gegen Kyron Wilson. Von beiden überschaubare Snooker, wenn ihr euch erinnert. Dann hat Ronnie so richtig abgezogen. Es hat ihm nur noch ein Frame gefehlt in der Abendsession und Sonntagabend hat er das dann, also eigentlich hat er es Sonntagmittag schon klar gemacht. Sonntagabend hat er dann noch den einen letzten Frame, wurde nur einer gespielt, gewonnen und dann, für mich, ist mir jetzt nicht aus emotionalen Gründen die Stimme weggeblieben. Hat er seinen 6. WM-Titel eingefahren. Er hat jetzt also mit vielen Legenden gleichgezogen. Den Rekord hält der große Stephen Hendry, was auch sein großes Vorbild war. Das ist so der Mann, der Offensiv-Snooker erfunden hat, den langen Einsteiger erfunden hat. Also nicht lange safe zu spielen, sondern in die Bälle ins Break reinzugehen. Der hat das legendärerweise in den 90ern 7-mal geschafft, Stephen Hendry. Und das ist hoffentlich für Ronnie ein Antrieb, nochmal weiterzumachen. Es gab schon die ersten Unkenrufe, er hört vielleicht auf. Für ihn war das übrigens eine tolle Sache dieses Jahr, dass es keine Buschis wieder da, guckt aus dem Fenster, dass es keine Zuschauer gab, weil der diesen ganzen Rummel einfach nicht mag. Ich freue mich einfach, wenn Ronnie weiterspielt und ich hoffe, dass er Nummer 7 in Angriff nimmt. So, Buschi, jetzt ginge es mit Handball weiter. Ich hoffe, da steigst du wieder ein. Das mache ich aber auch schnell und knapp. Und
warum ist
und
denn da keine Abdeckung auf dem Abspülknopf am Klo? Da ist die Abdeckung ab.
Ja, da ist, wir haben Probleme mit einer laufenden Toilette. Das ist, ja,
dann
du sollst aber auch aufs Gästeklo gehen.
Ja, du hast doch immer gesagt, ich soll direkt hier...
Nein, das zweite links ist immer deins. Das habe ich schon öfter gesagt, aber du ignorierst
also
es.
Also jedenfalls, da musst du was machen, da musst du einen kommen lassen.
Ja.
Aber ohne Abdeckung da, das ist, da muss ja irgendwie... Erstmal wieder studieren, bis du weißt, was musst du da jetzt machen.
Musst du dir die Helena helfen?
Nein, nicht. Aber ich wollte mit Helena, glaube ich, ein bisschen über Rosins Restaurant und über The Taste sprechen, während du hier über...
Ich hab's doch jetzt kurz abgehandelt. Okay. Viele Leute haben sich gefreut, dass es um Snooker geht.
Ja, ich habe auch übrigens überhaupt nichts dagegen. Nochmal, man kann auch mal eine Folge mit Rolf Kalb machen. Ich meine das ganz ernst. Jetzt ist kein Snooker mehr. Weiter.
Ja, aber ich wollte das doch nur noch zu Ende führen.
Weiß
jetzt
nicht,
hast du auch ganz lange Ruhe von mir mit Snooker.
Okay.
So, beim Handball entbrennt so ein bisschen ein Streit. Martin Schwalb, inzwischen Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, was ich sehr schade finde, weil dadurch haben wir ihn gerade nicht als Sky-Experten und ich liebe diesen Mann als Sky-Experten. Der hat das so ein bisschen angestoßen, dass man über die WM, die würde im Januar in Ägypten stattfinden, mal nachdenken muss, ob das alles so Sinn macht. Und jetzt haben sich Flensburg und Kiel, die beiden deutschen Großmächte im Handball, sehr deutlich in die Richtung geäußert. Und Bob Hanning, Chef der Füchse Berlin.
Was haben die gesagt? Auch absagen oder was?
Ja, die gehen sehr in die Richtung, dass es, ob das wirklich so sinnvoll ist und dass der Spielplan eh so voll ist, wo sie ja auch recht haben. Geht jetzt halt so ein bisschen um Verteilungskämpfe, nenne ich es mal, ne? Die Bundesligisten sind schwerst getroffen von Corona. Geisterspiele wären ein Minusgeschäft. Mhm. Die sind drauf angewiesen. Die Saison wurde ja abgebrochen, deswegen die Liga auf 20 erweitert. Man hat auf einmal, das klingt erstmal nicht so viel, aber das sind einfach auf die ganze Liga gerechnet 70 Spiele mehr nochmal, die du jetzt wegreißen musst durch die zwei mehr Teams. Das ist einfach eine krasse Menge.
Ja, wobei du ja schon so rechnen musst, was ist es pro Team mehr? Sind es 4 Spiele mehr?
Ja, genau. Ja, genau. Da
so
hält,
musst du schon rechnen,
da hält sich's in Grenzen. Genau. Pro Team ist es jetzt nicht so viel.
Trotzdem sind die ja das ist ja eine Diskussion auch ohne Corona gewesen, diese Mega-Belastung für Nationalspieler.
So ist es. Die spielen 70, 80 Spiele im Zweifel im Jahr. Das ist einfach brutal. Also das kannst du im Fußball.
Was glaubst du denn? Wäre das gut, das abzusagen?
Ja, jetzt Bob Hanning sagt natürlich so in die Richtung, ich paraphrasiere mal, im Sinne ist doch populistischer Quatsch so ungefähr. Der ist ja DHB-Vize und muss natürlich vor allem auch immer sehr gucken. Mir geht das halt so, ich verstehe die Terminnot total. Das Wichtigste ist, dass die Vereine müssen überleben, weil da sind die Spieler nun mal das ganze Jahr über angestellt, mit einer Nationalmannschaft verdient.
Ja, aber dann
keiner
ist doch der
Geld.
Schluss relativ einfach.
Ja, das Problem ist nur, das größte Fenster mit Abstand ist natürlich genau diese WM. Und deswegen fände ich das schon, für mich gibt es nur einen anderen Punkt. Also, man muss das hinkriegen, die WM durchzuziehen, wenn das aus so Infektionsschutz und da müssen ja alle hinreisen und so. Wenn das machbar ist, dann
dies okay, Anfang also, 2021, ne?
Ja, im Januar.
Ja, vergiss
im Januar
es.
Wäre die.
Vergiss es.
So, das ist eben auch der Punkt, wo ich mir denke, kriegt man das hin?
Ja, und das
32
ist doch
auch nicht,
Länder. Du sprichst von Fenster. Es ist übrigens nicht das Fenster, weil es ist eben nicht eine normale Handball-WM.
Ja.
Es ist nicht das Fenster. Wir können ja mal vielleicht ganz zum Ende auch noch über Interesse selbst an so einem Mega-Ereignis wie einem Champions-League-Finale sprechen, wenn du da mal die Entwicklung beobachtest und was vielleicht Corona und ein Corona-Turnier auch mit Wirtschaftlichkeit und Einschaltquoten etc. macht. Es ist nicht das Fenster und ich glaube tatsächlich, und das ist der Hauptpunkt, was du vorher erwähnt hast, Belastung der Top-Spieler in den Top-Clubs, was hat man denn davon, wenn man jetzt alles auf Gedeih und oder auf Biegen und Brechen durchzieht und durchhämmert, auch noch diese WM, und am Ende sind die Spieler kaputt? Nochmal, wir haben diese Diskussion schon ohne Corona, ohne die Mehrbelastung.
Ja, da meine ich, das ist natürlich sehr komplex, aber dann, wenn es nur darum geht, die Masse der Spiele, dann finde ich, müsste man einen Weg finden, die Saison zu verkürzen, dass man irgendeinen Schlüssel macht.
Das erklär mal den kleineren Vereinen, die das Nationalspielerproblem nicht haben und denen Heimspiele wegfallen. Pass auf, wir reden eh darüber, dass wenn du jetzt sagst, ja, ist doch nicht schlimm, sind eh keine Zuschauer da, dann reden wir sowieso nicht mehr über 20 Handball-Bundesligisten. Das geht ein halbes Jahr gut. Ja. Dann ist übrigens, dann reden wir vielleicht noch über 14 Handball-Bundesligisten, wenn es hochkommt, weil der Rest übrigens alle Viere von sich streckt. Und übrigens nicht nur im Handball, sondern auch im Basketball und im Eishockey.
Ja, gut, aber aus der Richtung habe ich ehrlich gesagt, werde ich jetzt natürlich beobachten, die werden sich ja auch, aber die Gedanken in die Richtung kamen ja eindeutig, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, Kiel, also die, denen es genau darum geht, zu sagen, Belastung der Spieler.
Ja.
Und da finde ich, da müsste man dann gucken, dass man eine Regelung, wenn es um die geht, dann sollte man, glaube ich, die WM spielen, um dieses Riesenschaufenster zu
verstanden.
Haben,
die Saison zu verkürzen. Genau, aber wenn du die Saison verkürzt, dann nimmst du, wenn sie davon ausgehen, dass sie Zuschauer reinlassen können, wie viele auch immer, um ein bisschen Einnahmen zu haben, dann kannst du nicht den kleineren Vereinen Heimspiele wegnehmen. Dann bricht ihnen endgültig der letzte Sturm
weg. Ja, hast du natürlich auch recht.
Das ist ja der Punkt. So, pass auf, wahrscheinlich diskutieren wir hier über was eh sowieso noch mega schwierig wird, weil... Also voll ausgelastet können die Hallen nicht sein. Also da deutet alles gerade in eine andere Richtung. So, und wie soll das überhaupt gehen? Ich bin ja wirklich mal, wann soll Handball anfangen? Anfang November?
Nee, Oktober.
Anfang oder wann im Oktober?
Ja.
Anfang Oktober. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir so ein bisschen gerade Nachrichten hören und Zeitungen lesen und so, dann so in Richtung Großveranstaltungen und Nähe und Enge, schwierig. Also dann wird das ja, wir reden da bei den Sportarten sowieso über ganz
andere
Probleme.
Aber das Problem ist, dem DHB würde ja auch alles wegbrechen.
Da hast du recht. Ich sage ja auch nicht, dass ich es lösen kann, aber...
Ja, aber
denn hinschieben? Wo könnte man die denn noch hinschieben? Kann man die um ein Jahr verschieben? Dann kommt schon wieder eine EM wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich. Die spielen jedes Jahr. Dann müsstest du jedes Turnier
eins. Das gilt übrigens auch mal zu bedenken. Was der Quatsch eigentlich soll, dass jedes Jahr ein großes Turnier stattfindet.
Ja.
Das kannst du übrigens komplett dem Hasen geben. Das ist zu viel!
Nee.
Nee,
im Handball ist das so gelernt.
Und okay, Boomer.
Nein, Moment,
das
Moment,
haben wir schon immer
nein,
so gemacht.
Moment. Ich meine, gelernt im Sinne von, die Zuschauer schalten jedes Jahr wieder ein. Das ist nicht so, dass sie sagen, ach, es ist schon.
Ah ja, stimmt, du hast recht, das hatte ich vergessen. Gib dem Volk Brot und Spiele, hast du recht. Scheiß doch drauf, was mit den Gladiatoren ist.
Nein! Ja,
erzähle ich dem Kretsche. Das erzähle ich dem Winczek. Das erzähle ich dem Silvio Heinevetter. Wie du so darüber sprichst.
Nein,
bin ich mal sehr gespannt, wie die reagieren.
Nein, Buschi.
Vielleicht auch deinen guten Kumpels da von deinem Handball-Podcast.
Buschi, dann muss man gucken, dass man eine Liga. Du bist so ein Depp. Das ist echt schrecklich. Da muss man an den Vereinsspielen sparen.
Wo dran?
An den Vereinsspielen muss man sparen, dass die weniger spielen. Ja, das ist eh die absolute
Hauptlast. Da bin ich ja eh bei dir. Es ist so schwierig, jetzt in Corona-Zeiten...
Sich sein allergrößtes Fenster zu nehmen, wo 10 Millionen
trotzdem,
Zuschauer
mir
dabei
ist
sind,
zu viel.
Das geht
ja,
nicht.
Dann hat man halt mal ein Jahr mehr, sich drauf zu freuen, wo man es nicht hat.
Nee, Buschi, du weißt, so einfach ist es nicht.
Nein,
so
aber ich darf doch meine Meinung haben.
Also,
willst du mir schon meine
Einzige,
Meinung nehmen.
Wo ich bei, jetzt das Einzige, ja wo ich bei dir bin, was man wirklich überdenken sollte, ist, es wird ja alle 4 Jahre eine EM und Olympia in einem Jahr gespielt.
Das ist ja völliger Nonsens.
Da bin ich voll dabei. Die WM sollte zweijährig bleiben, die
Wann
EM
spielen die jetzt eigentlich die Olympia
sollte
Quali
dann aber
im
immer
März
aussetzen.
So, ne? Wann spielen die? Das musst du dir auch mal geben.
Das
da soll jetzt eine Handball-WM stattfinden, dann gibt's noch eine Olympia-Quali und dann kommt Olympia und dann kommt die Bundesliga und dann kommt die Champions League noch vorher. Wie soll denn das gehen? Das geht nicht.
Ja, so, aber ja, da hast du recht. Nur, ich finde, einfach die WM platt zu machen und zu sagen,
nachholen kannst du es nicht, weil ich ja sowieso jedes Jahr eine habe.
So,
oder EM,
du kannst sie nicht wirklich verschieben. Es geht eigentlich nur darum, macht man sie gar nicht. Und dann finde ich halt, weißt du, dann finde ich
ohne Zuschauer in Ägypten. Gut, da wären auch wahrscheinlich sonst keine Zuschauer, außer wenn Ägypten spielt.
Ja, Buschi, aber es geht doch auch, da geht es ja trotzdem auch immer noch um Fernsehzuschauer und so weiter. Weißt du, ich frage mich halt, ist es wirklich sinnvoll zu sagen, die 38 Spiele HBL nächstes Jahr, die ziehen wir alle durch, so sehr ich mich darauf freue. Handball ohne Ende finde ich geil. und sagen dann aber, die WM blasen wir komplett ab. Da frage ich mich schon, ob es nicht irgendeine Zwischenlösung gibt, zu sagen, wo können wir vielleicht Vereinsspiele einsparen?
Das erklär mal Wetzlar, Melsungen.
Ja, du hast recht, nur ich sehe keine freundliche Lösung. Ich bin sehr gespannt. Und dann, da es die nicht gibt, am Ende musst du sagen, dann spielen wir eben doch alles.
Pass auf, komm,
und dann geht's wirklich krass zulasten der Spieler.
Kommen wir zum Punkt. Ich bin ja, im Kern bin ich ja, also nochmal, jetzt müssten wir aber Corona mal ausklammern. Jetzt klammern wir Corona mal aus, was man nicht kann.
Da ja. bin ich voll bei dir.
Dann würde ich, nein, pass auf.
Ob das mit Infektion, also du meinst jetzt aus mit Infektion?
Nein, hör mir doch erstmal. Ja. Warum hörst du mir denn eigentlich
nicht zu?
Wenn du Corona ausklammerst, es gibt einen Impfstoff, Corona ist in Anführungsstrichen überwunden. Wo ich nicht glaube, dass es so ganz schnell passiert. Ja. Aber wir unterstellen das mal. Dann gehe ich die Sache auch komplett anders an. Und dann bin ich übrigens auch so ein Fernsehmuckel wie du und sage, naja, ganz ehrlich gesagt, fürs Niveau und wenn wir auf die Belastung der Spieler achten wollen und wenn es für die, was ist gut für die Vermarktung der Sportart, dann verkleinere ich die Liga. Das würde ich übrigens im Basketball zum Beispiel ganz genauso machen. Dann nehme ich 14 Clubs, maximal. Dann achte ich drauf, dass die Deutschen oder wünsche ich mir, dass die deutschen Clubs in internationalen Wettbewerben eine große Rolle spielen. Und natürlich will ich dann am liebsten einmal im Jahr ein großes Turnier haben, große Bühne, Schaufenster mit einer hoffentlich erfolgreichen deutschen Handball-, Basketball-, Eishockey-Nationalmannschaft und das Ding brummt und fliegt. Das ist die eine Sichtweise.
Ja.
Die andere Sichtweise sind die kleineren Clubs, die jetzt gerade in der Handball-Bundesliga spielen und wo wir beiden Schlaumeier sagen würden, naja, die braucht's ja nicht.
Nein, das will ich nicht.
Ich sage, ja, aber Moment, einen Tod musst du sterben.
In der HBL bereichern ja gerade die so krass.
Aber anders geht es nicht.
Das ist ja das Problem. Es gibt keine freundliche Lösung. Das ist echt beschissen.
So, und dann musst du eben, und deshalb ist es immer leicht, über Verantwortliche zu meckern, aber schwierig es besser zu machen. Ja. Dann musst du eben auch eventuell mal einen harten Cut machen, einen schwierigen Weg gehen. Jetzt ist das ja alles noch schwierig hoch 10. Weil jetzt ist noch Corona dabei. Jetzt musst du überlegen, kann ich vielleicht sogar den Spielplan, wie auch immer, die Idee würde ich gerne mal hören, wie das sein soll mit 20 Mannschaften, dass man nicht 38 Spiele macht. Wer spielt denn warum nicht gegen wen?
Da wäre ich sehr interessiert. Ich gebe dir ja recht.
So, dann könnte man ja vielleicht sagen, naja, wenn eh keine Zuschauer rein dürfen, dann ist das ja eh alles nicht so schlimm. Aber nochmal, da mache ich mir gerade die größte Sorge drum. Und zwar nicht nur beim Handball, sondern Basketball, Eishockey. Ich frage mich gerade wirklich, was wird denn aus den Clubs? Wie viel Polster haben die denn? Wie viel Geld vom Staat gibt's da eigentlich genau, dass sie noch eine halbe oder vielleicht sogar eine ganze Saison mit keinen / viel weniger Zuschauern als normal spielen?
Ja.
Da reden wir übrigens, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ligen das schadlos überstehen. Das ist auch so ein Thema. Und da glaube ich, da reden wir sicherlich noch häufiger drüber in diesem Podcast. Wird schwierig. Aber unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade haben, sag ich dir meine Meinung und die kannst du mir nicht nehmen, obwohl du einen Handball-Podcast hast. Ich würde die Handball-WM Anfang Januar in Ägypten canceln.
Ja. Ja, da gehst du ja konform mit dem, was die da bin ich halt gespannt, inwiefern das für den DHB überlebbar wäre, wenn das irgendwie geht, wenn die Vereine insolvent, also in Reihe insolvent gehen.
Dann kann sich der DHB auch irgendwann auflösen, wenn er keine Vereine mehr hat.
Das ist halt, aber ihr merkt brutal schwer. Ich bin sehr gespannt, welche Lösung da kommt. Ich glaube halt, ganz entscheidend wird, was du ja eben schon gesagt hast, wir haben ja noch keinen Impfstoff und so weiter. Ist das überhaupt bubblemäßig machbar, nach Ägypten da zu fahren? Und das Ding überhaupt durchziehbar? Das ist für mich nochmal so die Frage.
Können wir nächste Woche mit Carla Borger drüber sprechen? Wie sieht das eigentlich bei Olympischen Spielen aus?
Ja, genau. Das werden wir auch machen. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema.
Weiter. Wir sind schon wieder, das ist Wahnsinn.
Wir sind viel zu lang. Ne?
Ich wollte eigentlich über Champions League heute sprechen, ein bisschen NBA.
Haben wir doch auch. Ja. Apropos Olympia, in Japan ist ganz spannend. Man sagt, die Virologen dort, hat mich interessiert, gerade auch in Vorbereitung aus Gespräch mit Carla Borger, die schätzen das so ein, dass sie gerade in der Mitte einer zweiten Welle sind. So sehen die das Infektionsgeschehen dort. Es gab jetzt eine Umfrage unter ganz vielen japanischen Unternehmen. Da hat sich je ein Viertel, also zusammengenommen, über die Hälfte dafür ausgesprochen, je ein Viertel etwa Absage und Verschiebung der Olympischen Spiele. Also das wird zunehmend eher nicht wahrscheinlicher, dass wir nächstes Jahr Olympia kriegen.
Lass uns das auf nächste Woche schieben, weil da möchte ich gerne mit einer betroffenen Athletin drüber sprechen.
Also mal ganz kurz, haben wir letztes Mal drüber geredet, da gibt's, ich bin gespannt, oder?
Ich bremse dich jetzt ein bisschen.
Ekelt's mich eher, was da noch für Details vielleicht rauskommen. Der Bayern-Trainer ist geflogen, der sich unfassbar rassistisch in Chats geäußert hat und das dicke Ende.
Und das ist ja tatsächlich erwiesen, denn ich habe gestern einen Beitrag in der ARD gesehen, die Chatprotokolle lagen der Redaktion vor. Mhm. Sie haben die nachgesprochen und auch eingeblendet. Alles natürlich immer so, dass man nicht, also Namen wurden nicht genannt.
Ja.
Ich glaube, dass die Bayern da gut dran tun, den Stall auszumisten, weil es offensichtlich kein Einzelfall war, respektive,
ist ja immer der Punkt, ne?
Respektive ja sehr viel, ob es aus Angst geschehen ist oder nicht, aber ich will jetzt nicht von Mittätern sprechen, aber schon vom System des Campus nicht gebremst worden ist in dem, was er da gemacht hat. Und das war schon hart. Also auch, dass Spieler aussortiert werden, durchaus gute Fußballer, die man gern mit in die nächste Altersstufe gezogen hätte, weil sie nicht die richtige Nationalität haben. Das kannst du übrigens nicht alleine als Einzelner durchziehen. Das muss zumindest geduldet werden. Ja. Und da, glaube ich, täten sie sehr, sehr gut dran. Und ich hoffe und glaube aber, dass es auch passieren wird, da es nicht bei dieser einen Person zu belassen. Da ist offensichtlich einiges schiefgelaufen. Und das finde ich ganz schade und traurig, weil ich weiß, also den Hermann Gerland kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Einer der Leiter des Campus, der andere ist der Jochen Sauer, von dem schwärmt die Lisa immer, was für ein guter Typ das wäre. Und ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass die vom Ausmaß der Geschehnisse und der Vorwürfe wussten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vorstellen heißt aber nicht wissen. Aber da müssen die Bayern ran. Das ist so. Weil
und auch, wenn du auch nochmal an die Ebene noch eins drüber denkst, ne? Ich sage jetzt nicht, dass da immer alles koscher war. Und es gab ja durchaus auch rechtliche Sachen, die bei Hoeneß, Rummenigge und so, naja. Aber ich glaube schon, oder so erlebe ich auch den Herbert Hainer absolut, dass die für was ganz anderes in ihrem Wertekosmos stehen. Ja, aber
das müssen sie natürlich jetzt auch auf der Ebene beweisen, ne? Weil das.
Das finde ich auch, weil da redst du ja immer so schön von Worten und Taten. Bin ich auch sehr gespannt. Ja.
Es kann ich übrigens gut tatsächlich, weil auch mutig im heutigen Business-Fußball, dass die ARD da gestern einen ausführlichen Beitrag zugemacht hat und auch einfach mal eine größere Öffentlichkeit da in Kenntnis gesetzt hat, was da wirklich gelaufen ist. Ich habe ja wieder gedacht, als du mir das letzte Woche erzählt hast, habe ich gedacht, der Junge übertreibt wieder. Aber das ist schon haarsträubend und das darf es nicht geben. Und das wissen die Bayern-Verantwortlichen auch und da müssen sie reagieren. Aber es wird auch übrigens gesagt, sie haben noch interne Ermittlungen und werden dann entsprechend reagieren. Ich hoffe, dass das auch wirklich so passiert, weil sowas geht einfach nicht.
Eine kleine Detail noch, weil am Anfang wurde so vermutet, ist das vielleicht nur eine private Fehde, wo vielleicht sogar einer oder was da sowas streut, weil der Trainer ja so tolle Bewertungen
von vielen anderen bekommen hat. Nein, es kam von vielen und kam auch von anderen Jugendtrainern übrigens.
Und die tollen Bewertungen ergaben sich übrigens scheinbar so, dass er daneben stand, während gewisse Bewertungen
ausgeführt wurden. Also eine harte Nummer, wie gesagt, schwierig, weil wir nicht dabei waren, aber das, was ich da gestern so an belastbarem Material gesehen und gehört habe, war schon ein Hammer.
Jetzt habe ich eins im Handball vergessen. Noch einmal ganz kurz dahin zurück. Nikola Bilic,
Kreuzbandriss.
Das ist ganz bitter, weil die gerade.
Gute Besserung.
Das ist echt scheiße. Der hat sich so überragend entwickelt. Ich glaube, der ist 21 oder so. Herausragende EM mit Österreich gespielt, die das erste Mal in die
K.O. hat auch einen ordentlichen Bums, ne?
Unfassbar, wenn der anläuft. Finde ich manchmal einen etwas langsam anmutenden
grob
Anlauf. Aber wenn der mal hochsteigt, dann
wie auf Kalteisen.
Also einfach geil. Ja, der ist jetzt sicher ein halbes Jahr dadurch raus. Ganz, ganz bitter. Gute Besserung. Das Wichtigste hast du schon gesagt. Lukas Nilsson haben sie gerade abgegeben. Schwede, ähnlich jung, ähnlicher Spielertyp. Wird spannend, ob Kiel da nochmal nachladen muss, jetzt wo der so lange weg ist.
Reicht Schmizo, ganz ehrlich.
Eins.
Schmizo, wir werden immer.
Zwei Sachen noch, ganz kurz.
Wie wir werden lang Schmizo. Ja, okay, zwei.
Wobei,
ja,
was ist das? Verschieben das? Wir dann wirklich bei der FIFA, ist unglaublich.
Nein.
Wer es interessiert, lest die Süddeutsche. Was war das zweite? Da macht Thomas Kiester einen herausragenden Job, das alles aufzuschreiben. Über die NFL müssen wir noch ganz kurz reden. Earl Thomas, den wir beide noch kennen.
Ist raus, ne?
Das ist inzwischen schon krass. Also nochmal zur Erinnerung, der ist damals bei den Seahawks, wo er die legendäre Legion of Boom angeführt hat, raus, weil er seinen Kollegen in einem Spiel, also auch, das ist immer eine Verkettung von vielen, aber der wird raustransportiert, als er sich verletzt auf einer Trage und zeigt ihm den Mittelfinger. Wurde jetzt nie gesagt deswegen, aber da war dann eigentlich klar, okay, der wird gehen, wollte davor ewig einen dickeren Vertrag. Dann ist er zu den Baltimore Ravens, hat dort den fetten Vierjahresvertrag bekommen. Jetzt hat er sich mit einem Teamkollegen geschlägert und ist jetzt raus. Mhm. Sie wollten ihn erst traden, hat nicht funktioniert, jetzt haben sie ihn entlassen. Und wer nimmt, sorry, das muss ich jetzt so böse sagen, wer nimmt ganz gerne mal Schläger auf? Die Dallas Cowboys sind höchst interessiert daran, ihn zu verpflichten, weil er natürlich immer noch einer der allerbesten Free Safeties, also Defensiv-Anker-Spielleser.
Aber da bin ich jetzt auch wieder vorsichtig, weil die Hintergrundgeschichte dieser Hauerei da, die kennen wir jetzt nicht.
Nein, das habe ich jetzt auch nicht so.
Ihn jetzt zu einem Cowboys Schläger zu machen und nicht hier, wie ist der, Hardy oder wie ist
ja, der? Ja, Gott, das also, war ja eine, oh,
das ist ja eine ganz andere. Ja. Ja, aber du wirfst das jetzt wieder so, das ist ja bei jungen Sportjournalisten
manchmal
so.
Nein, ich meinte so damit eher, die Cowboys angeln sich gerne mal schwierige Charaktere.
Weißt du eigentlich, dass das der Ruppel auf meiner Hochzeit gesagt hat, Sportjournalisten seid ihr schon alle lange nicht mehr?
Ja, jetzt hör doch auf, das Thema der hat jetzt wirklich
hier. Ja, aber er hat ja recht, wir sind natürlich die Journalisten, die alles recherchieren
müssen. Ich hab doch noch was.
Die alles untersuchen, das sind natürlich eher die Printleute, die nicht so aktuell
arbeiten. Hast du recht, aber ich habe noch was, was...
Das kommt, aber schnell, wie lange sind wir? Sagen wir kurz die Länge.
1:34.
Nee, ey, das ist
ganz schnell. Tennis, ja. Kerber spielt, Struff und Zverev spielen jetzt schon das Turnier in New York.
Struff de Minauer geschlagen, ganz klar in zwei Sätzen.
Aufschlag in gehalten, Cincinnati, nichts abgegeben, genau, Breaks geschafft. Ganz interessant, zwei Spieler aus Südamerika hatten Kontakt mit Betreuern, die Corona hatten, wurden deswegen gesperrt, müssen in Quarantäne in der Hoffnung, dass sie dann die US Open spielen können. Das New Yorker Turnier, was statt Cincinnati stattfindet, können sie jetzt nicht spielen. Und da haben einige Spieler geäußert, dass sie das so nicht verstanden hatten, dass man unter den Umständen raus ist. Das nur mal so werden wir beobachten. Was ich ganz kurz noch, was mich schon wieder schockiert hat.
Das ist doch Irrsinn, was du hier veranstaltest.
Novak Djokovic hat sich, dem ist das Hotel nicht schön genug, hat sich ein Haus gemietet. Mein Gott, wenn er sich besser kontrollieren kann. Was ich schlimm fand, war, er hat gesagt, er versteht nicht, warum er jetzt so gegeißelt wird. Wenn er die Adria-Tour nochmal machen könnte, würde er sie wieder machen.
Das möchte ich an dieser Stelle abkürzen. Punkt 1, dass er sich ein Haus nimmt, ist völlig normal. Das nehmen die Großen bei solchen Turnieren in aller Regelmäßigkeit. Diese Uneinsicht, was will man sagen, das haben wir aber auch mehrfach in diesem Podcast schon behandelt, dass er da eh manchmal auf komischen Pfaden unterwegs ist, aus unserer Sicht komischen Pfaden. Es reicht für heute, würde ich sagen, wirklich, es reicht.
Ja.
Nur so am Rande, der Vater von Alexander Zverev soll übrigens Covid-19 haben.
Oh,
so
wirklich?
Ja. Also erstmal an dieser Stelle möchte ich eigentlich nicht viel mehr sagen. Ich weiß nicht, ob das schon endgültig bestätigt wurde. Wenn das so ist, gute Besserung.
Ja.
Das ist das Wichtigste an dieser Stelle.
Der ist ja auch in einem Alter,
älter,
wo das genau noch brenzliger werden kann.
So,
ja.
Dann war es das für heute mit Folge 29 vom Lauschangriff. Nächste Woche sind wir trotz Flitterwochen, also wir gehen nicht gemeinsam in die Flitterwochen, soweit ist es nicht. Du hast immer noch Strohblumen hier stehen. Lisa hat viele schöne Blumen bekommen. Ach, herrlich. Gehen wir dann trotzdem on air und denkt immer dran, beim Podcast, erzählt das auch weiter, beim Podcast ist die schöne Möglichkeit da, man muss das gar nicht. Tschüss.
Tschüss.
Sexy. So richtig. Heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.